wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir drei morgen in Deutschland eine Diktatur errichten, dann haben wir auch in einem Jahr Wirtschaftswachstum.
Die Einnahmen insgesamt zu steigern und mein Gott, wenn dann meine marginale Belastung dann ein bisschen hochgeht, ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung.
Aber stopp, das ist jetzt super wichtig. Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger natürlich, so wie immer.
Hallo.
Herzlich willkommen und wir haben einen sehr spannenden Gast. Sein Name ist Patrick Kaczmarczyk. Er ist Entwicklungsökonom, politischer Berater und er ist, kann man sagen, kommt aus der Schule von Heiner Flassbeck, oder? Das kann man ja so sagen. Du arbeitest sehr intensiv mit ihm auf jeden Fall zusammen.
Das kann man so sagen, ja.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und es gibt auch einen, was wollte ich schon sagen, Aufreger, einen Aufhänger. Und zwar dein brandneues Buch, Zerfall der Weltordnung. Und der Untertitel, der hat es in sich, die Ignoranz des Westens und der Aufstand des globalen Südens. Da wollen wir mal drüber sprechen.
Als hättest du es abgetimt.
Ja, wobei,
vielleicht das Timing,
ja. Ja, auf der anderen Seite war das halt so, das Buch ist im Dezember in Druck gegangen, Anfang Februar kam es, also war ich halt nur so, oh, hoffentlich passiert da im Januar nichts und dann haben wir Venezuela, Iran und so weiter, war ich so, oh Gott, okay.
Grönland hast du vergessen.
Grönland, natürlich, ja, ja, genau, also es ist ein Monat, der fehlt und ja, da hätte man direkt nochmal ein neues Unterkapitel irgendwie reinschreiben können darüber, aber es passt ja in die größere Gesamtstory, von daher, ja, es ist vom Timing her vielleicht doch nicht ganz so schlecht.
Und es gab ja noch eine interessante Abstimmung.
Ja, den fast vielleicht Mercosur-Deal. Da vielleicht mal einleitend die Frage, wie schätzt du das ein? Wie ordnest du das ein, was dort in Brüssel passiert ist?
Naja, von der Publicity her ist natürlich eine Katastrophe. Vom Impact her würde ich sagen, sollte man es jetzt nicht ganz so hoch hängen. Also diese Freihandelsverträge, klar, muss man halt mal gucken, wie man jetzt die Handelsbeziehungen diversifizieren kann. Aber die werden uns da nicht retten. Also das ist, es gibt ein ganz interessantes empirisches Finding in der Ökonomik, das ist dieser Distance Effect of Trade. Also der besagt im Grunde, Faustformel, you double the distance, you half the trade. Und interessanterweise ist dieser Koeffizient recht konstant über die letzten 150 Jahre. Also obwohl wir die ganzen Innovationen hatten in Transportwegen, Digitalisierung etc., ist dieser Effekt trotzdem noch da und enorm stark. Von daher ja, wäre es viel wichtiger, wenn da jetzt mal eine Initiative käme, wie man sagt, naja, wir sehen, das Exportmodell Europas ist halt irgendwo an die Grenzen gelangt. Wir konzentrieren uns jetzt volle Kanone auf den Binnenmarkt und kurbeln hier richtig Investitionen an, Löhne und so weiter. Und ja, diese Freihandelsverträge, gut, muss man mal schauen. Und natürlich auch bei dieser ganzen Kommunikation um diese Freihandelsverträge, was ich da so ein bisschen schwierig fand, war dann auch, dass immer gesagt wird, naja, für uns als Exportnation ist es wichtig, dass wir halt exportieren. Also ich weiß jetzt nicht, was sie vorhaben, ob die da wieder die Mercosur-Länder da ins Defizit treiben wollen oder so. Auch das wird dann irgendwann früher oder später dann natürlich an seine Grenzen kommen. Von daher, ja, aber was die Publicity angeht natürlich, und Politik ist ja auch viel Kommunikation, ist das natürlich ein Desaster.
Aber Export werden wir schon noch ein bisschen brauchen, oder? Sonst wird's ganz düster.
Natürlich, klar. Exporte werden wir brauchen, aber wir sollten jetzt Handelsverträge nicht mit der Intention abschließen, dass wir nur exportieren wollen. Also das ist ja irgendwie das Gefühl, was ich zumindest in Deutschland habe. Wir reden in allererster Linie über den Export, nicht über den Import. Und naja, wenn jetzt eben eine Seite nur exportiert, die andere nur importiert, entstehen Handelsbilanzungleichgewichte. Daraus folgen dann in den meisten Fällen Leistungsbilanzungleichgewichte, daraus folgen finanzielle Instabilitäten, Arbeitslosigkeit etc. Und das hat unter anderem natürlich auch mit dazu beigetragen, dass wir uns in der globalen Lage befinden, in der wir sind. Und ja, von daher wäre es schön, wenn man sich dann doch stärker auf den Binnenmarkt konzentrieren würde.
Das finde ich jetzt super spannend, weil der Mercosur-Deal oder Fast-Deal ist natürlich jetzt ein super aktueller Aufhänger für vieles auch, was du in deinem Buch schreibst. Da geht es ja um das Ungleichgewicht zwischen dem Westen und dem globalen Süden. Und das wäre ja quasi ein Deal gewesen zwischen Europa und den Mercosur-Staaten. Er wurde ja jetzt im Europäischen Parlament erstmal auf Hold gesetzt, weil die großen Argumente der Kritiker war ja einmal, der Green Deal ist in Gefahr und die heimischen Bauern sind in Gefahr. Wir hatten es vor 2 Wochen, glaube ich, auch im Talk. Mhm. Da haben wir uns den Mercosur-Deal mal genauer angesehen und der wurde ja mit extra Klauseln verklausuliert, wie man es nur machen kann. Unter anderem, dass die Importe, wie du es gerade gesagt hast, von Rindfleisch ja, auf 1,6% gedrosselt werden sollten, der gesamten EU-Produktion. Das ist natürlich jetzt absurd, wenn du sagst, der Deal wäre für die Südstaaten eh schon nachteiliger gewesen. Aber die Gründe, warum er abgesagt wurde, war trotzdem aus Angst vor den heimischen Bauern.
Ja, und das ist auch etwas, was sich im Grunde durch die Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen Nord und Süd irgendwie zieht. Ne? Also jetzt gerade dieser Agrarprotektionismus aus dem Norden, das ist jetzt nicht nur die EU, die da extrem unterwegs ist, sondern auch die USA, ist ja gerade jetzt im globalen Süden allgemein bekannt. Hochsubventionierte Produkte fluten deren Märkte etc. Und ja, da gibt es auch tausende Beispiele. Wenn wir uns zum Beispiel auch die Zollstrukturen anschauen, ja, dann sehen wir, in Europa haben wir zum Beispiel höhere Zölle auf Dosentomaten als auf frische Tomaten. Ja. Also das ist dann natürlich auch so, wenn Sie rohe Tomaten exportieren wollen, ne, habt ihr einen niedrigen Zoll, könnt ihr gerne machen. Sobald da ein bisschen mehr Wertschöpfung mit drin ist, da ziehen wir die Schranken hoch. Und von daher, ist das, und wenn man auch überlegt, so, ne, jetzt mit WTO, die Blockade etc. Auch da muss man sagen, das multilaterale Handelssystem ist an der Agrarpolitik gescheitert. Wir hatten die Uruguay-Runde 94, wo dann aus dem General Agreement of Trade and Tariffs, also aus der GATT, dann die WTO entstanden ist und dann die Länder des globalen Südens mussten ihre Agrarmärkte liberalisieren. Der Norden meinte auch so, ja, wir werden das machen, aber danach folgte halt nicht so viel. 2001 gab es dann die Doha-Runde, wo dann die Länder des globalen Südens dann gesagt haben, so Leute, ihr müsst hier jetzt mal ein bisschen besseren Zugang für unsere Agrarexporte auch schaffen, ansonsten wird das hier nichts, ansonsten mauern wir. Und letztendlich wurde die Runde 2015, war das dann glaube ich, komplett begraben. Also genau ähnlich wie bei Mercosur ist es eben an den landwirtschaftlichen Interessen in den Industriestaaten gescheitert.
Aber würdest du dann was konkret fordern? Also wenn man jetzt mal ganz nüchtern draufblickt, kann man sagen, das ist eigentlich gar keine Marktwirtschaft. Weil sonst würde man jetzt einfach sagen, ja gut, wenn jetzt hier argentinisches Rindfleisch halt verkauft wird oder nachgefragt wird, dann ist das halt so. Das wäre ja Marktwirtschaft. Jetzt wissen wir natürlich, Märkte brauchen gewisse Regeln. Also jetzt völlig entfesselt, das geht dann auch nicht gut. Was würdest du denn sagen? Also brauchen wir weniger Regeln? Brauchen wir andere Regeln? Was wäre jetzt deine faire Vorstellung?
Ja, andere Regeln auf jeden Fall. Also wie du schon richtig sagst, Märkte brauchen Regeln, Märkte sind Institutionen. Institutionen werden politisch gestaltet und dann ist es immer eine Frage, wie sie gestaltet werden. Also das ist ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch absurd, diese Freihandelsabkommen als Freihandelsabkommen zu bezeichnen. Ja. Weil man denkt, ne, so Freihandel irgendwie, da gehen ja eher Regeln weg, Bürokratieabbau, whatever. Aber es ist ja vor allem eine Debatte darum, welche Standards definieren wir. Und wenn man sich da mal diese tausenden technischen Details anschaut, also ich meine, ihr hattet da auch sicherlich euren Spaß, als ihr euch dann das Mercosur-Abkommen angeschaut habt. Das hat ja wirklich mit Freihandel in einem ganz klassischen Sinne jetzt auch nicht so wirklich viel zu tun. Von daher bräuchten wir da auf jeden Fall andere Regeln, wo wir auf der einen Seite natürlich den Ländern des globalen Südens unsere Agrarmärkte hier öffnen. Also ich meine, teilweise gibt es ja auch bestimmte Ausnahmen jetzt gerade für die am wenigsten entwickelten Ländern, diese Least Developed Countries, also LDCs, wobei es dann da wiederum dann auch technische Standards sind, Qualitätsanforderungen und so weiter, die unten dann nicht erfüllt werden können, sodass es dann auch ein bisschen schwierig ist mit den Exporten. Aber ja, im Prinzip müssten wir unsere Märkte stärker für sie öffnen und umgekehrt müssten wir denen auch erlauben, eine höhere Wertschöpfung vor Ort zu generieren und auch mit unseren hochsubventionierten Agrarprodukten nicht mehr deren Märkte zu überschwemmen, also dass sie sich dagegen auch schützen können.
Was ist deine Sorge, was passiert, wenn wir das nicht ändern, wenn wir genau so weitermachen?
Also, ich meine, es ist immer schwierig, so Trends irgendwie linear zu extrapolieren, aber ich meine, wir können es ja mal versuchen. Es war die Weltordnung, die wir hatten 1944, bestimmt durch die Siegermächte, so wie sie gestaltet wurde, auch, muss man sagen, klar zugunsten derer Interessen. Und mit dem Fall der Sowjetunion hatten wir das Ende der Geschichte und so weiter. Und jetzt merken wir plötzlich, so richtig funktioniert hat das für weite Teile der Welt doch nicht. Und es gibt mit China jetzt eine Alternative zu den USA als, ich sag jetzt mal, globalen Hegemon. Und wenn wir da einfach so weitermachen wie bisher, Regeln selektiv anwenden, also jetzt nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch militärischen, politischen Bereich und so weiter, werden wir in Europa extrem viel an Relevanz verlieren. Und das ist so ein bisschen das, was Mark Carney dann in seiner Rede jetzt in Davos, ne, angesprochen hat. Also wenn man nicht mit am Tisch sitzt, dann ist man auf der Speisekarte.
Und da hat er absolut recht mit. Also da müssten wir uns in Europa vor allem dann überlegen, was für ein Angebot können wir jetzt gerade an die vielen anderen Mittelmächte machen. Ich meine, letztendlich ist es ja so, wenn wir uns mal die Welt anschauen, wir reden ja meistens dann irgendwie über USA und China und vielleicht noch 3-4 andere Länder und vergessen halt, dass es auf der Welt noch 195 weitere Staaten gibt, mit denen man was machen könnte. Und da könnte man, wenn man die richtigen Hebel und Schrauben ansetzt und aus der Vergangenheit lernt, die in vielerlei Hinsicht wirklich überhaupt nicht funktioniert hat für diese Länder, dass man denen dann auch wirklich ein konkretes Angebot zur Zusammenarbeit machen kann und auf diese Art so eine starke Allianz der Mittelmächte, wenn man so will, bilden könnte, die uns natürlich dann auch mehr strategische Autonomie, um jetzt ganz bewusst einen Begriff von Emmanuel Macron zu verwenden, dass uns das dann garantieren würde.
Aber ist der Kernfehler nicht, dass wir schauen, habe ich das Gefühl, immer auf die anderen, also wir sind jetzt die ganze Zeit mit Trump beschäftigt, ist natürlich auch klar, was er alles macht, aber wie du es gerade gesagt hast, wann konzentrieren wir uns endlich mal auf uns selber, dass wir uns überlegen, wer ist da, was können wir erst schon mal selber verbessern in Deutschland, in Europa, mit wem können wir zusammenarbeiten und dass wir den ganzen Tag damit beschäftigt sind, also in Deutschland sind wir gefühlt nur noch mit der AfD beschäftigt und international nur noch mit Trump, mit China dann vielleicht noch, gut, Russland jetzt natürlich auch, das ist jetzt ein bisschen hinten runtergefallen jetzt vielleicht, das war ja natürlich damals 2022, 2023 ging es gefühlt nur um Russland, also man hat das Gefühl, wir springen ständig nur irgendwelchen Diktatoren oder sonst wem hinterher, anstatt dass wir mal auf uns selber schauen. Ist das der Schlüssel? Weil ich habe das Gefühl, ständig wie so ein Häschen, was sich ständig rumjagen lässt.
Ja, würde ich absolut teilen, den Eindruck. Und natürlich auch die Wichtigkeit dessen, dass man einfach mal zu Hause die Hausaufgaben erledigt. Ja, das schreibe ich zum Beispiel jetzt auch in meinem Buch, wo ich dann auf China verweise, also auch die Art und Weise, wie über China geschrieben wird. Ich meine, um es mal ganz klar zu machen, so Ungleichgewichte im Außenhandel, habe ich auch vorhin schon mal kurz angesprochen, die sollte es eigentlich nicht geben. Also wenn wir auch in diese klassische Freihandelstheorie schauen von Ricardo und so, die haben ja explizit Annahmen getroffen, damit keine Ungleichheiten im Außenhandel entstehen. So.
Hat Trump da sogar einen Punkt, das hat er sogar Heiner Flassbeck gesagt, dass er jetzt Trump viele Sachen nicht gut findet, aber bei der Kritik, da hat er da sogar einen Punkt?
Da hat er einen Punkt und ich meine, die Kritik ist ja auch nicht neu. Also die Amis, die sind ja seit Jahrzehnten an den Überschüssen dran, stören sich da natürlich, weil das bei denen Defizite bedeutet. Und ich meine schon in den 85ern, wenn wir uns dann überlegen, der Plaza-Akkord, da wurde Deutschland ja mit Japan wurden gezwungen, ihre Währung aufzuwerten. Mhm. Also man hat das wirklich von jeder Administration immer und immer wieder gehört. Aber wir Deutschen, wir waren wirklich, wir haben es ja so diese Exportorientierung als so eine Art Markenkern irgendwie von uns verstanden. Also wenn wir das irgendwie so das natürliche Recht hätten, Exportüberschüsse zu erwirtschaften und ohne diese Exportüberschüsse, also da können wir uns ja gar keine Welt so richtig vorstellen.
Aber vielleicht ganz kurze Frage, jetzt wird sich der andere denken, ja, wenn die ganze Welt jetzt unsere Autos gekauft hat, was hätten wir jetzt machen sollen? Hätten wir sagen sollen, wir verkaufen jetzt keine mehr? Also das ist ja auch dann was man vielleicht gar nicht verhindern kann, oder? Wenn man einfach sehr gute Produkte verkauft, was wir jetzt ja früher gemacht haben, also dann ist man halt mal Exportweltmeister.
Genau, dasselbe sagen jetzt aber auch die Chinesen.
Ja, das
und
ist klar.
Genau, dann sagen die auch, das sagen die dann auch, dass die anderen einfach bessere Produkte herstellen sollen. Die Frage ist, woher diese Ungleichgewichte dann herrühren. Und in Deutschland hatten wir das gerade jetzt mit der Agenda 2010 unterm Schutz des Euro, dass man da wirklich eine Lohnrepression betrieben hat. Also jetzt gerade Löhne im Verhältnis zur Produktivität, die ihresgleichen sucht. Und natürlich dann unter dem Schutz des Euro war man vor einer Aufwertung der Währung gefeit. So. Und auf diese Weise konnte man sich dann wirklich Marktanteile erarbeiten, gerade jetzt im Automobilsektor, was dann natürlich auch nochmal eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, war die Integration Osteuropas in die deutschen Wertschöpfungsketten. Also all das, was jetzt mit einer niedrigeren Wertschöpfung einherging in den Lieferketten, das konnte man ganz entspannt nach Polen, also wirklich auch dort schön im Westen, angegrenzt an Deutschland, dann auslagern und trotzdem noch schön Just-in-Time produzieren. Mhm. Während die Franzosen, die konnten das nicht, weil dadurch dann die Lieferketten einfach zu lang geworden werden. Die mussten ihre komplette Produktion outsourcen nach Osteuropa, in die Türkei, Nordafrika. Und Deutschland konnte sich auf diese Weise dann auch, also zu Hause hatte man die Lohnrepression, dann hatte man Osteuropa als billige Werkbank, die mittlerweile auch nicht mehr so billig ist, aber trotzdem immer noch günstiger als das, was wir haben. Und davon hat man dann extrem gut profitieren können. Und ein dritter Faktor kam dann auch noch hinzu, Auch wieder im Automobilsektor, dass dort natürlich, also jetzt, das war ein Ende der 2010er Jahre, waren ja die Hälfte der Neuverkäufe, das war ja jetzt nicht so, dass man als Privatkunde dann da irgendwie hinging und dann hat man mit Cash bezahlt oder so, sondern das meiste wurde über Kredit und Leasing finanziert. Und auch da hatten die Deutschen enorme Vorteile. Also es gab ja, gut, das war zur Euro-Krisenzeit, aber da konnte sich ja BMW günstiger verschulden als der italienische Staat. So. Und ich meine, wenn die, und das sehen wir ja auch, wenn die nationalen Anleihen im Grunde den Anker für, ich sag jetzt mal, die Kreditkosten für die ganzen Unternehmen innerhalb dieser Länder dann bilden, dann hat man auch, wenn man solche Spreads hat, wie wir in Europa sie hatten, enorme Vorteile darüber. Und dann konnte man dann eben zu 0% Finanzierung, ein bisschen überspitzt, zu vereinfachen, zu 0% Finanzierung konnte man die eigenen Autos absetzen. Und Fiat musste dann für vergleichbare Modelle wie VW dann eben 6% Finanzierung zahlen und konnte da einfach nicht mithalten, was dann ja auch zu diesem enormen Zwist geführt hat, wo dann ja Deutschland beziehungsweise den deutschen Autobauern vorgeworfen wurde, ein Blutbad in Europa zu veranstalten, eben mit diesem Exportmodell. Also jetzt allein nur auf Leistung und so weiter, da würde ich halt sagen, ne? Und wenn wir uns auch mal die Profitmargen angucken, das fand ich auch ganz spannend, weil ich habe die Automobilstudie während meiner Promotion als Fallstudie analysiert und ich meine, eine Sache, die, also man kann, das mache ich ja auch in meinem Buch, ne, den Finanzmärkten und den Teilnehmern dort, also jetzt gerade den Spekulanten viel vorwerfen. Aber einerseits, was ich sehr mag, ist, dass sie immer ehrlich sind, auch in ihrer Sprache und in einer zweiten Weise, also auch gerade die Analysten, die sind da teilweise wirklich unfassbar top und informiert. Und ich habe dann zu Beginn meiner Recherche, wo ich jetzt kein Automobilexperte war und dann einfach mal so ein paar Experteninterviews geführt habe, habe ich mit einem führenden Analysten in London gesprochen. Und dann wollte ich auch einfach mal so, ne, mit meinen Gedanken so, ja, wir Deutschen, wir sind ja immer so gut und so toll und so weiter, habe ich mal gefragt, so, naja, also woher kommt so der Erfolg? Ne, ganz, soll er einfach mal ein bisschen erzählen, der Erfolg der deutschen Automobilindustrie. Und dann meint er so, was für ein Erfolg, von was für einem Erfolg redest du? Die Profitmargen sind scheiße, Cashflows sind scheiße. Und ich gucke mir dann an, also technologisch, wo stehen wir? Absolute Katastrophe. Hast du mal nach China geschaut? Hast du dir mal BYD angeschaut? Also was so.
Ja gut, das fällt uns ja jetzt gerade.
Genau, das fällt uns auf die Füße. Ja. Und also auch da würde ich mal sagen, ich würde sogar auch den Erfolg der Automobilindustrie, würde ich da teilweise relativieren. Weil ich meine, klar, BMW sticht so ein bisschen heraus, aber die anderen Hersteller sind jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass sie irgendwie über extrem gute Cashflows hatten oder super hohe Renditen hatten oder sonst irgendwas. Und klar, wenn man sich dann technologisch eben dann so festfährt, dann wird es schwierig. Also ich glaube auch, hätten wir ein anderes Modell gefahren, wo wir im Grunde gezwungen worden wären. Also Frankreich hat es ja versucht, dass man gesagt hat, naja, okay, bei den Verbrennern, da haben wir jetzt irgendwie verloren. Gucken wir mal, dass wir die E-Mobilität nach vorne bringen. Hier sind Jobs mit einer höheren Wertschöpfung etc. Und vielleicht schaffen wir es dann darüber eben hohe Löhne, hohe Produktivität und darüber dann unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Gut, das muss natürlich ein bisschen breiter aufgelegt werden, aber insgesamt hat das Modell in den letzten Jahrzehnten Deutschland extrem geschadet.
Patrick, das waren viele Punkte. Ich bin auch bei vielen komplett mit dir auf einer Linie. Also zu meinen, dass das Märchen der regelbasierten Weltordnung jetzt so ein bisschen geplatzt ist, auch weil Trump an der Macht ist, dass unsere wertegeleitete Außenpolitik schon immer mit einer großen Doppelmoral belastet war, je nachdem, wer angegriffen hat und wer das Opfer war. Jetzt ist es aber, ich stelle mir die Frage, wenn ich dein Buch lese und dir zuhöre, was bringt es uns, jetzt ganz böse gesagt, fair zu sein, aber schwach zu sein? Du sagst, es braucht ein Angebot von Europa jetzt oder von Deutschland, von Europa für die ganzen Mittelmächte. Okay? Aber ich kann ja nur ein Angebot machen, wenn ich irgendwas mit an den Tisch bringe. Jetzt ist Europa in einer misslichen Lage. Man hat Interessen in Europa, die nicht ganz gleich sind. Man hat die drei stärksten Länder, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, wenn man es mal mitzuzählt, die alle Regierungen haben, die laut aktuellen Umfragen abgewählt werden. Und wir haben eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Jetzt sagst du, einen Exportüberschuss sollten wir aber auch nicht machen. Also wie werden wir stark und können ein Angebot machen, ohne unfair zu sein?
Also ich würde da sagen, dass das eine mit dem anderen einhergehen muss. Also ein unfaires Angebot, ich meine, das haben wir ja die letzten 40 Jahre gemacht. Ja? Wenn wir uns mal anschauen, wie die internationalen Institutionen funktionieren, ob das jetzt der IWF ist oder die Weltbank oder selbst die UNO, wo natürlich die meisten der Beiträge, die da gezahlt werden, irgendwie zweckmittelgebunden sind, sodass die Geberländer dann bestimmen können, ja okay, ihr könnt Projekte in dem und dem Bereich machen, in dem und dem. Also da haben wir halt im Grunde ganz klar das Sagen gehabt. Und
wir heißt jetzt, du sprichst jetzt vom Westen?
Die westlichen, die Industriestaaten.
Aber gut, da sitzen die USA natürlich im Fahrersitz, da wird es ja eh schon schwer
wahrscheinlich. Genau, da wird's ja eh schon schwer. Also das wäre natürlich die größte Frage, wie man dann mit den USA angeht, beziehungsweise wie man ein attraktives Angebot schaffen könnte, also jetzt ohne Zustimmung der USA trotzdem genug attraktiv ist, um uns dann wirklich nach vorne zu bringen. Und da haben wir jetzt auch beispielsweise jetzt gerade beim IWF oder so natürlich Strukturen mit den USA als eine Vetomacht, wo man dann schon sagen muss, so okay, wird halt irgendwie schwierig. Dann diese ganze dollarbasierte Währungsordnung macht es natürlich auch nicht unbedingt gleich. Wir sind ja auch irgendwo abhängig vom Dollar, gerade wenn eine Krise kommt. Das haben wir nach der Finanzkrise ganz gut gesehen, dass wir dann auf die Swaplines von der Federal Reserve angewiesen waren. Von daher müsste man sich schon überlegen, wie man da vorgehen kann, schrittweise, um Angebote zu machen, die fair sind in allererster Linie. Aber das heißt nicht, dass Fairness uns unbedingt schaden muss. Also ich glaube immer noch, gerade wenn wir uns in Europa auf unsere Hausaufgaben konzentrieren würden. Das bedeutet eine massive Investitionsoffensive in die Infrastruktur, vor allem jetzt in Deutschland, die eine absolute Katastrophe ist. Und ja, 84% der Unternehmen ja auch mittlerweile sagen, beispielsweise bei der Verkehrsinfrastruktur, dass sie die in den Geschäftstätigkeiten behindert. Ja, also da müssen wir einfach ran und da müssen wir auch möglichst langfristig dann Planungssicherheit schaffen. Weil das
Aber ganz kurz, was ist da das Problem? Weil jetzt hatten wir ja ewig das Rumgeeiere um die Schuldenbremse. Flassbeck, du, glaube ich, können wir jetzt, viele andere haben gesagt, ja, die Schuldenbremse ist das Problem. Wir haben jetzt eher gesagt, naja, das Problem wird sein, wenn die Schuldenbremse weg ist, dann funktioniert es trotzdem nicht. Jetzt haben wir eigentlich genau das. Also woran scheitert es denn? Offensichtlich, also Geld soll ja ausgegeben werden, aber irgendwie hat man das Gefühl, jetzt dauert es natürlich auch ein bisschen, aber die Bremsen sind doch woanders, oder?
Ja, also bei der Schuldenbremse selbst glaube ich tatsächlich, dass auch diese 500 Milliarden, die da ins Schaufenster gestellt wurden, so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, irgendwie politisches Marketing waren. So, das geht ja über 12 Jahre, bricht man das runter, sind es 42,5 Milliarden. Wenn wir uns anschauen, was das IW mit dem IMK, aber auch andere, das BCG, der Senat etc., da gibt es ja extrem viele Studien darüber, was jetzt die Investitionsbedarfe so sind. Und die gängige Größenordnung, ich nehme jetzt mal die IW-Zahl, ist 60 Milliarden für die kommenden 10 Jahre. So, das heißt, wir haben da schon mal ein riesiges Delta. Hinzu kommt, dass diese 60 Milliarden auch noch recht konservativ geschätzt sind, weil bei den Arbeiten, die das IW mit dem IMK gemacht hat, hat man sich wirklich rein auf den öffentlichen Sektor beschränkt und dann beispielsweise jetzt beim Netzausbau gesagt, naja, das ist privat, das nehmen wir da nicht mit rein und das sind dann auch immerhin bis 2045 ungefähr 650 Milliarden, die da noch investiert werden müssen, wenn wir jetzt die Netzausbaupläne im Grunde einhalten wollen. Eine andere Alternative ist natürlich, wir sagen ja, nö, unsere Industrie kann von Bach gehen oder so, dann brauchen wir die Netze nicht, dann brauchen wir überhaupt keine Energie, ist auch gut, können wir klimaneutral werden oder so. Aber eben auf eine Art und Weise, die dann letztendlich auch Wohlstand vernichtet. Von daher, also es gibt da immer noch so ein Gap. Hinzu kommt, natürlich ist nicht alles jetzt, also ich teile auch diese Kritik nicht, dass da jetzt alles irgendwie nur zweckentfremdet wird und so, das ist meines Erachtens übertrieben. Die Bundesregierung macht jetzt schon ein bisschen mehr durch diese Sondervermögen, die sie da haben, aber man müsste sowas natürlich verstetigen, weil Infrastrukturprojekte haben enorm lange Investitionszyklen und das heißt, es braucht wirklich Planungssicherheit und wenn es da jetzt...
In anderen Ländern nicht, da geht's schneller.
Da geht's schneller, wobei auch dort, wenn jetzt irgendwie Netze gebaut werden, Straßen etc., also es ist ja, je nachdem, wie man das organisiert, das ist jetzt nichts, was man irgendwie innerhalb eines Haushaltsjahres oder zwei, also es braucht einfach eine gewisse, ich sag jetzt mal, Sicherheit, dass das auch fiskalisch dort, wo der Staat investieren muss, dann eben auch untermauert ist, dass die Investitionen jetzt langfristig kommen und nicht nach 10 Jahren dann irgendwie, was weiß ich, beim Netzausbau dann gesagt wird, ah ja, sorry, nee, für die letzten Kilometer hier haben wir jetzt überhaupt kein Geld mehr oder wollen das nicht machen oder überlegen uns da irgendwas anderes und dann gibt es halt wieder einen kompletten Switch, der dann wieder enorm viel Unsicherheit erzeugt, weil man dann vielleicht wieder von mehr Strom auf irgendwie Gaskraftwerke geht oder so. Also, dass man da einfach eine verlässliche Grundlage schafft. So. Und in Deutschland haben wir die nicht. Ich meine, jetzt kamen ja auch Handelsblatt und FAZ und so Berichte raus, dass es ja in der Schuldenbremsenkommission vielleicht nicht unbedingt eine Einigung geben wird. je nachdem, müssen wir nochmal gucken. Da können wir jetzt irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten ein Ergebnis erwarten. Aber ja, das wäre auf jeden Fall was, wo man wirklich ansetzen müsste. Genauso wie bei den Löhnen, bei den Lebenserhaltungskosten, bei den Mieten, bei den Energiepreisen. Und bei den Energiepreisen dann auch nicht irgendwie so, dass man das irgendwie stark runtersubventionieren muss, sondern ich glaube, auch da kann man sagen, vielleicht haben wir uns jetzt mit Tenet so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Aber gerade bei den Energiepreisen beziehungsweise beim Netzausbau ist es ja so, dass das eigentlich auch in öffentliche Hand gehört, weil es ist ein reguliertes Monopol. Das heißt, die Preise werden eh planwirtschaftlich gesetzt. Und man hat ja bei der Privatisierung dann wirklich ein unfassbar komplexes System entwickelt über die Bundesnetzagentur, Anreizregulierungsverordnung, Stromnetzentgeltverordnung, ja, mit der dann irgendwie so ein Markt simuliert wird, wo es einfach keinen Markt gibt. Und in Europa...
Also wir bräuchten massive Vereinfachung und...
Ja, genau. Und ich glaube auch, also das ist ja so ein bisschen auch so ein gewisses Paradox, was David Graeber ja auch ganz schön beschrieben hat, dass wenn man bestimmte Dinge privatisiert, dass es dann halt wirklich zu so einer Überregulierung in dem Sinne kommen kann. Und ich glaube, gerade beim Energiesystem sehen wir das ja, exemplarisch. Und da könnte man halt schon sagen, das ist eine genuin öffentliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Energiepreise runtergehen, dass dort, wo eben kein Wettbewerb ist, dass dann dort die öffentliche Hand reingeht und dass man dann auch guckt, dass man die Vorteile, die man als öffentlicher Investor bei Infrastrukturprojekten hat, also das ist ja auch empirisch ziemlich eindeutig, wie hoch da die Refinanzierungskosten sind, da ist der Staat einfach der günstigste, dass man diese Kosten dann auch weiterreicht an die Unternehmen und Haushalte, weil wir erleben es ja auch teilweise bei manchen kommunalen Versorgern oder so, dass dann irgendwie, ne, wenn man dann sagt, naja, eigentlich müssten die Netzentgelte mal runter, geringere Renditen und so weiter, schwierig, weil sie dann damit dann irgendwie, was weiß ich, Schwimmbäder oder ÖPNV oder sonst irgendwas quersubventionieren. Ist halt auch nicht Sinn der Sache, weil die Energiepreise sind dann immer noch hoch. So, aber genau, um nochmal zum Punkt zurückzukommen, also da bräuchte es jetzt gerade so in diesen Schlüsselbereichen, die im Grunde so das Skelett, das Rückgrat einer Wirtschaft ausmachen, da bräuchte es wirklich viel mehr Planungssicherheit. Da kann man auch meinetwegen gerne über Energiepreisbremsen oder so sprechen, ja, weil letztendlich, was wir im Energiesystem haben, ist, dass wir Unsicherheiten eingeführt haben, die politisch erzeugt werden. Also wir haben politisch gesagt, wir wollen klimaneutral werden, Energiesystem natürlich ganz zentral dabei. Und jetzt muss man gucken, wie man Unternehmen und Haushalte gegen diese Unsicherheiten absichert, beziehungsweise diese Unsicherheiten wieder rausnimmt. Weil ich meine, als Politik, wenn du die richtigen Schlüsse ziehst, in die richtigen Bereiche reingehst, dann ja, müsstest du im Grunde dafür sorgen, dass langfristig die Energiepreise wieder runtergehen etc., ohne dass es dann auch große Subventionen gibt. Und von daher ja, geht es darum, eben Risiken abzusichern, Unsicherheiten rauszunehmen. Und wenn dann am Ende die Hausaufgaben gemacht werden, dann ja, sind Preisbremsen vielleicht da, aber nominal oder effektiv wirken die dann einfach gar nicht.
Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Einmal die militärische Macht und Größe und einmal die wirtschaftliche. Also militärisch, glaube ich, sind wir den USA deutlich unterlegen. Ich glaube, das kann man so
sagen. Das kann man so sagen, ja.
Wirtschaftlich,
ganz knapp, ja.
Wirtschaftlich ist Europa ja eigentlich ein Riese. So, jetzt gehen wir mal ein Gedankenexperiment durch und du hast völlige Absolution, du kannst alles entscheiden und sagst, und wir sagen, okay, Europa oder Deutschland als Zugpferd möchte federführend für Europa ein Freihandelsabkommen oder irgendein Abkommen mit den Südstaaten machen. Sagen wir mal mit Brasilien und Argentinien. Beispiel. Du kannst auch andere wählen. Wie würde das idealerweise nach deinem Gusto aussehen? Du sprichst in deinem Buch ja auch von einer sogenannten asymmetrischen Globalisierung. Vielleicht, dass du das einmal erklären kannst.
Ja, also mit der asymmetrischen Globalisierung meine ich im Grunde, dass eben die Freihandelsverträge, so wie sie beschlossen sind, zum Vorteil der Industriestaaten sind, weil dort haben wir zum einen, wir haben schon darüber gesprochen, über die subventionierten Agrarprodukte, mit denen die dortigen Hersteller nicht mithalten können, aber auch im verarbeitenden Gewerbe ist es so, dass wir Vorsprünge haben, die dort erstmal aufbauen müssen. Das heißt, wenn die ihre Märkte liberalisieren, was passiert? Die importieren extrem viel. So, die Strukturen in vielen Ländern des globalen Südens ist natürlich so, dass man sehr hohe Realzinsen hat, verhältnismäßig niedrige Wachstumsraten, also gerade wenn wir uns das mal anschauen pro Kopf, ja, also man kann dann sagen, gut, Afrika ist so und so gewachsen,
Das meiste davon war Bevölkerungswachstum. Wenn wir uns wirklich mal anschauen, Kaufkraft bereinigt pro Kopf, ist man jetzt so ein bisschen über dem Niveau der 1970er Jahre. Ja, also wir sind jetzt bei $1,600, 2015 Dollar. Damals waren wir bei 1.500. Also es ist, ne, seit den 90ern hat sich ein bisschen was getan, aber man kann da auch im Grunde nicht sagen, dass die, also wenn man mit 0,6% wächst von so einem Niveau, ist das für mich kein Wachstum so. Ne? Das heißt, man kann da wirklich sagen,
dünn, ja,
wir hatten ein halbes Jahrhundert nichts. So. Mhm. Und die Strukturen, die dort aufgebaut wurden, hängen natürlich auch da wieder eng mit dem Kolonialismus zusammen, weil es ging uns vor allem um die Rohstoffe. Wir haben die ganze Infrastruktur so gebaut, dass vor allem dann Rohstoffe exportiert werden konnten. Und ja, auf diesen Strukturen im Grunde sind die auch jetzt, ne, wenn sie dann ihre formale Unabhängigkeit bekommen haben, müssen sie damit irgendwie erstmal klarkommen. So. Wenn die Kapitalkosten extrem hoch sind, sagen wir Realzinsen von 10% oder so, was jetzt keine Seltenheit ist, und die Wirtschaft nur 3-4% wächst. Also ich meine, wie will man da investieren? Man wird einfach die Kapitalkosten nicht decken können. So, das wird einfach nicht funktionieren. Genauso wenig, also sowohl der Staat wird das nicht machen können, als auch natürlich die Privaten werden da nicht investieren können in eine Diversifizierung der Wirtschaft. Das Einzige, was sich da wirklich dann lohnt, sind ja monopolistische oder extraktive Geschäftsmodelle, die dann teilweise auch natürlich, wenn jetzt irgendein europäischer Konzern, sage ich mal, in irgendein Entwicklungsland geht, dann muss es sich natürlich nicht dort refinanzieren, sondern nimmt sich hier bei einer europäischen Bank vielleicht einen Kredit so ein paar Prozent auf und investiert das dann dort vor Ort, ohne dass es dann da halt irgendwelche Spillovers gibt oder dass da halt eine nachgelagerte Wertschöpfung stattfindet. Das heißt, wir haben diese extrem ungleichen Strukturen und dann ist es bei vielen Ländern so, ich meine jetzt Nigeria, Angola sind Beispiele, was exportieren die am meisten? Rohöl, was importieren sie? Raffiniertes Rohöl. Ja? Genauso wie andere Länder dann Kakaobohnen exportieren und dann das Kakaopulver importieren. Und damit einher gehen dann immer wieder, also ich meine, fast nahezu sämtliche Länder in Afrika südlich der Sahara sind oder haben Defizite, Handelsbilanzdefizite, Leistungsbilanzdefizite. Und früher oder später kommt es da dann halt irgendwie zu einem Crash, weil die Devisen einfach nicht ausreichen, um die lebenswichtigen Importe zu decken. Ja, ich meine, die machen da jetzt ja keine Konsumgüter oder so, die importieren, sondern das sind Lebensmittel, also auch da viele Länder in Afrika, ne, sind ja abhängig von Lebensmittelimporten, können sich nicht selbst ernähren. Treibstoffe, teilweise industrielle Vorprodukte, die man braucht, um wiederum dann andere Sachen herzustellen. Das heißt, ja, die Handelsbeziehungen da sind extrem in deren Nachteil ausgestaltet. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt, beziehungsweise ich hätte meine Zweifel, dass man das jetzt mit irgendwelchen Handelsverträgen per se irgendwie groß wieder gerade rücken könnte. Also ich glaube, da müsste man wirklich so an diese Grundstrukturen ran, dass man sagt, naja, weil ich meine, was passiert in diesen Ländern, wenn die dann wirklich eine Krise bekommen, so, dann kommt der IWF. Und dann hat man wirklich im Grunde noch dieselben Programme, jetzt nicht mehr in dem Ausmaß, aber halt schon noch im Grunde das, was in Griechenland gemacht wurde. Also staatliche Ausgaben runter, Löhne runter, Sozialkürzungen runter. Man sieht, dass bei Bildung gekürzt werden muss, wenn der IWF reingeht. Bei Gesundheit muss gekürzt werden. Und das ist dann natürlich das Humankapital, was dann auch dadurch zerstört wird. Und ja, im Grunde tut sich da einfach nicht viel, weil an den Grundstrukturen, die extrem in deren Nachteil sind, ändert sich ja nichts. Also die haben weiterhin hohe Realzinsen, die haben weiterhin nichts, wo sie irgendwie investieren können zur Diversifizierung etc. Von daher, da müsste man an die systemischen Grundstrukturen ran. Und da könnte man sich überlegen, was für Hebel hat Europa überhaupt? Da könnte man, glaube ich, schon in einer Linie sagen, gut, dann gucken wir mal vielleicht, was wir beim IWF oder so erreichen können. Ja, auch da, klar, die USA haben ein Veto, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich dort dann eben mit den anderen Staaten verbünden würde und sagen würde, hier, wir wollen jetzt aber, ne, dass es jetzt nicht mehr so ist, dass die Länder, die am meisten von den Programmen betroffen sind, überhaupt gar nichts mehr zu melden haben, sondern dass wir einfach die Stimmrechte so ein bisschen aufteilen oder so. Gut, da könnte die USA das blockieren, aber sie stünden global extrem isoliert da. Da können sie sagen, ist das egal, aber es wäre dann immer zumindest ein symbolischer Akt und der Druck würde natürlich mit der Zeit wachsen. Man könnte über die sogenannten EPAs nochmal nachfallen, also diese Economic Partnership Agreements, die mittlerweile wirklich berüchtigt dafür sind, wie sie im Grunde einfach nur Marktöffnungen erzwingen. Und dann dadurch den Staaten im globalen Süden dann Zolleinnahmen entgehen, plus die Defizite dann hochgefahren werden. Man könnte auch, als ein Fall, an dem ich zum Beispiel gearbeitet habe, das waren die Komoren, das ist ein kleiner Inselstaat nördlich von Madagaskar. Und dort hat sich die EU Rechte zum Fischfang gesichert vor den Küsten für 900.000 Euro. So, das war für die Komoren super viel Geld, irgendwie 10% des Haushalts oder irgendwie sowas.
Aber es ist unterm Strich günstig, oder? Wahrscheinlich.
Es war unglaublich günstig, weil dann kamen natürlich dann die ganzen europäischen Tanker dann dahin, haben die Fische, also haben die Meere im Grunde leer gefischt so, und die Komoren hatten dann in ihrer Handelsbilanz, ne, auch jetzt also sektoral ganz kurz auf den Fisch geschaut, hatten auch da Defizit, weil die im Grunde ihren eigenen Fisch importiert haben. So, gut, dieses Abkommen ist aber jetzt meines Wissens auch nach on hold, weil es da einfach auch viel zu viel Piraterie etc. gab. Aber nichtsdestotrotz, die Strukturen zeigen einfach so, wir nutzen das, was wir an Macht haben, volle Kanone aus, ohne uns über irgendwelche Konsequenzen dessen dann vor Ort Gedanken zu machen, dass die Leute dort ihre Jobs verlieren, gerade jetzt die Fischer, Handelsbilanzen, dass die negativ werden und so weiter und so fort. Und an diesen Punkten könnte man rangehen. Man könnte über Technologietransfers sprechen. Man könnte über Möglichkeiten für mehr Protektionismus für diese Länder sprechen, dass die eben Gelegenheiten bekommen, eigene Industrien aufzubauen. Man könnte über neue Finanzierungsmechanismen sprechen, wie sie günstiger zu Kapital kommen.
Vielleicht also, ganz kurzer Einwand, weil es werden viele Zuschauer denken, Mensch, Entwicklungshilfe, wir geben doch so viel Geld aus und das wird doch alles vermurkst. Du bist ja ein großer Kritiker der Entwicklungshilfe und sagst ja, das ist eigentlich, ja, wie du es gerade erklärt hast, quasi eher so ein Schein, dass wir uns dann Vorteile dadurch sichern, dass wir nicht die Samariter sind. Aber eine Sache noch, also erstens, stimmt das so? Und zweitens, das kann man doch nicht nur dem Westen vorwerfen. Die Chinesen sind doch das beste Beispiel, wie man sich auch durch ja, Entwicklungshilfe oder indem man sich schön einkauft, gerade in Afrika, auch eigentlich nur eigene Vorteile sichert. Oder das macht doch China genauso. Das ist doch jetzt kein typisches Westphänomen.
Ja, ich mache das vielleicht mal zuerst. Also was bei China allerdings der Fall ist, klar, es gibt dann halt irgendwie immer wieder so diesen Hafen in Sri Lanka und so, auf den alle verweisen. Aber grundsätzlich zeigt sich halt schon, dass China deutlich weniger in die Geschicke der Länder eingreift, dass China keine Kolonialvergangenheit hat und dass China jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und dann noch moralische Belehrungen irgendwie hinterher schiebt. Und das sind dann Faktoren, wo, ja, es macht es natürlich nicht leicht. Also es ist jetzt auch, ne, bei den Chinesen darf man auch nicht naiv sein, sollte man jetzt auch nicht denken, dass...
Man könnte auch sagen, die machen es einfach schlauer.
Genau, die machen es einfach schlauer und die regieren auch nicht so, also wirklich, wenn man sich diese IWF-Programme anschaut, was da alles privatisiert werden muss, Lohnkürzungen etc., also da denkt man sich so, und dann natürlich immer noch so dieses Moralische, so, ne, oh, ihr habt jetzt aber, das ist böse, böse und so weiter. Und ich meine, es gibt ja, ist ein vereinfachter Spruch, aber es heißt dann so ein bisschen, ne, wenn die Industriestaaten kommen, dann kriegen wir eine Moralpredigt, wenn die Chinesen kommen, kriegen wir einen Flughafen so, ne? Also sehr verkürzt, vereinfacht, aber im Kern ist da schon was dran. Es macht es natürlich extrem kompliziert, weil diese ganze Verschuldungsstruktur, die wir jetzt haben, also wir haben viele private Gläubiger mit dabei, wir haben multilaterale Gläubiger mit dabei, bilaterale aus dem Westen und China, und dann, wenn ein Land dann mal in irgendeiner Krise ist, ist es unglaublich schwierig, da einen vernünftigen Clean Cut hinzubekommen, weil niemand im Grunde da jetzt irgendwie groß was schlucken möchte, ne? Also die USA sagen, naja, die Chinesen, naja, die USA, und dann ist das Land dann, hängt dann halt irgendwie in so einem Schuldentropf. Also Es ist schwierig und auch das ersetzt dann natürlich jetzt nicht, ich sag jetzt mal, ein institutionelles System, wo man im Grunde schon präventiv dagegen angehen müsste, dass diese Länder halt immer wieder in Krisen fallen.
Vielleicht eine Frage, wären die Länder, wenn man jetzt komplett, weil es heißt immer, um Gottes willen, Entwicklungshilfe streichen, aber wären die sogar besser dran ohne die Entwicklungshilfe?
Ja, das muss man in so einem graduellen Prozess, glaube ich, umgestalten. Also ich sag ja, Entwicklungshilfe ist weder das Problem noch die Lösung. Man sieht ja auch, wenn von heute auf morgen Entwicklungshilfe gestrichen wird, gerade jetzt bei USAID, was das dann doch verursachen kann. Also da hatten wir ja wirklich Millionen Tote, die das dann direkt mit beeinflusst hat, weil das wirklich so ein Sudden Stop war. Und also auch da, ne, ich meine, hast gefragt, so sind wir die Samariter der Welt? Nein, natürlich haben wir da auch unsere Interessen. Die USA machen das oder haben es zumindest mit wirklich, auch mit einer sehr erstaunlichen Offenheit gemacht. Also da gibt es seit den 70er Jahren ein Gesetz, das besagt, dass das Weiße Haus den Kongress darüber informieren muss, wie die Länder bei wichtigen Themen in der Generalversammlung abstimmen. So. Mhm. Und wenn man dann merkt, da gibt es eben wichtige Abstimmungen, wo die Länder halt volle Kanone nicht auf unserer Linie sind und wir geben da Entwicklungshilfe hin, dann werden wir das cutten. Ne? Also im wird Grunde, das ist genau, also es gab da zwei Politologen, die...
Ist ja fast wie bei der FIFA.
Genau, genau. Und also wie heißt da immer so, Stimmenkauf ist offizielle amerikanische Politik oder so. Ne? Also es war wirklich schon sehr, sehr transactional. Also wenn man jetzt so diese guckt, wie Donald Trump da auf diese Deals geht und so, klar, das ist nochmal Next Level, aber auch da, es zeigt sich einfach so eine gewisse Kontinuität. Und es zeigt sich auch beispielsweise, wenn wir uns die Forschung anschauen, die guckt, wie sieht's aus mit Entwicklungshilfe zu den Ländern, die jetzt mit uns ja alliierter sind oder nicht, auch über den IWF oder so, dann sieht man, naja, da sind halt weniger Konditionalitäten mit dabei, also weniger Bedingungen, die sie erfüllen müssen. Und teilweise ist es dann auch so, dass wenn jetzt, also Bangladesch war zum Beispiel, oder ist ein so ein Beispiel, wo da in den 70er Jahren eine sehr starke anti-amerikanische Rhetorik vorgeherrscht hat, sodass jetzt keine Entwicklungshilfe wirklich gegeben werden konnte, weil das wäre dem Kongress sofort aufgefallen. Aber gleichzeitig hatte Bangladesch einen der nicht ständigen Sitze im UN-Sicherheitsrat. Und man sieht auch da in der Forschung übrigens, dass die Entwicklungshilfe hochgeht, sobald Entwicklungsländer einen Sitz im Sicherheitsrat bekommen. Also auch da spielen ganz klar politische Interessen mit rein. Und die USA haben aber auch die Stimmen von Bangladesch gebraucht für sehr wichtige Resolutionen, wie jetzt 79 beispielsweise die Freilassung der Geiseln im Iran und so. Und was hat man da gemacht? Man hat die bilaterale Entwicklungshilfe zurückgefahren und dann gleichzeitig die Hilfe von IWF und Weltbank dann hochgefahren an diese Länder. Also da sind schon, ich will es jetzt nicht nur auf politische Interessen reduzieren, weil natürlich steckt da auch ein bisschen mehr dahinter, aber es ist schon so, dass die da jetzt nicht frei von politischen Interessen sind und da ist es tatsächlich egal, ob das jetzt USA oder Europa oder China ist, da sind immer irgendwo Interessen mit drin. Die Chinesen gehen da deutlich minimal invasiver und strategischer vor als jetzt westliche Staaten und Institutionen, auch wenn das dann von denen dann immer so verkauft wird, naja, wir wollen ja so Transparenz und Governance-Reform und so weiter. Deutschland, ja, Stichwort Radwege in Peru, hatten wir ja diese endlose Diskussion. Wir haben abgesehen davon, dass da ja auch ein erheblicher Teil davon einfach Kredite waren, die zurückgezahlt werden müssen. Finde ich es immer, also man muss dieses Thema Entwicklungshilfe dann auch mal so ein bisschen runterbrechen auf das, was da eigentlich als Entwicklungshilfe angerechnet wird. Also es gibt ja das 0,7%-Ziel, also 0,7% des Bruttonationaleinkommens sollten die Länder im Grunde für Entwicklungshilfe aufwenden. Und das war irgendwann in den 70ern so festgelegt worden. Und Deutschland hat es das erste Mal 2016 geschafft, eben mit der Flüchtlingskrise, weil für die ersten 12 Monate kann man sich die Ausgaben, die man hier hat, für den Konsum von denen, für Unterkunft etc., das kann man sich als Entwicklungshilfe anrechnen lassen. So, das heißt, über diese Flüchtlingsgeschichte und 2000, also nach dem Krieg in der Ukraine, als dann die erste Flüchtlingswelle kam, war das dann genauso. Ne? Also das hat dann geholfen, dass wir eben diese Entwicklungsziele erfüllt haben. So, das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, auch Kredite spielen keine so unwichtige Rolle. Ich glaube, im deutschen Portfolio machen sie 15-16% oder so aus. Und dort werden dann immer, also man muss dann so ein sogenanntes Grand Equivalent irgendwie berechnen. Also man schaut, ne, also die Idee dahinter ist logisch. Man sagt, wenn jetzt irgendwie Länder sich nur zu 10% auf den Märkten refinanzieren können, wir geben 5% Kredit, so, dann hat man natürlich einen Vorteil so. Und das ist das Grand Equivalent. Das können wir uns auch als Entwicklungshilfe anrechnen lassen. Das Problem ist, dass die Referenzwerte systematisch zu hoch angesetzt werden. Also Länder, die sich für 3% refinanzieren können, da wird einfach angenommen, naja, die können sich ja zu 6% refinanzieren. Und das nehmen wir jetzt mal als Benchmark. Und Untersuchungen zeigen dann beispielsweise, dass man dann den Kreditanteil um die Hälfte ungefähr aufbläht. Also auch da wird extrem viel schön gerechnet. Und nicht zu vergessen natürlich auch die ganzen Beiträge an internationale Institutionen, UNO, wo man mitbestimmen kann, größtenteils, also jetzt gerade bei den Entwicklungsprogrammen sind es ja über 80%, wo man dann sagen kann, naja, ihr sollt dieses oder jenes eben machen, IWF, Weltbank, teilweise sogar EU-Beiträge, also all das wird halt auch mit als Entwicklungshilfe.
Eine ganz kurze Nachfrage noch zu diesen Radwegen in Peru, weil die kennt ja wirklich jeder. Was, glaube ich, die Leute nicht verstehen, natürlich wird das dann verzerrt und Kredite hin oder her, aber ich glaube, das ist nicht das Kernproblem. Wie kommt es dazu? Also jetzt gäbe es ja sehr viele wichtige Projekte. Du hast vorher angesprochen Klimaneutralität. Jetzt könnte man ja sagen, wir bauen in Peru alles grün und klimaneutral, dann müssen wir es bei uns nicht machen. Oder in Indien oder sonst was. Also wie kommt das zustande? Sitzt da in Deutschland jemand oder in der EU und sagt, Radwege in Peru, das ist es. Oder in Peru sitzt jemand und sagt, also was uns am meisten helfen würde, das wären Radwege. Also die, glaube ich, die Leute verstehen nicht, wie kommt sowas zustande. Dann werden ja die ganzen anderen Beispiele aufgezählt. Ich glaube, die Leute haben immer das Gefühl, Hilfe ja, aber wie kommt dann sowas zustande? Weil der Radweg in Peru wird doch jetzt nicht das Wichtigste in Peru sein. Ich glaube, das ist immer das, was die Leute nicht verstehen. Wie kommt sowas zustande? Und warum dann ausgerechnet der Radweg oder die ganzen schönen Beispiele, die es dann gibt, die gendergerechten Projekte in was weiß ich was. Du kennst die Beispiele wahrscheinlich auch. Das verstehen die Leute, glaube ich, nicht. Wenn auf der Welt Leute hungern müssen, wenn es keine Schulen gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das, was die Leute dann immer einfach wütend macht und dann denkt, das kann doch jetzt nicht das Wichtigste sein.
Ja, und teilweise ist da natürlich, kann man auch sagen, wahrscheinlich ein Körnchen Wahrheit mit drin, wie das halt immer so bei so bürokratischen Projekten ist. Da gibt es dann irgendwie bestimmte Pots, ja, mit, keine Ahnung, so und so viel Millionen an Zuschüssen. Wenn da jetzt irgendwie gesagt wird, was weiß ich, Emissionen werden dadurch reduziert, das ist dann das Kriterium, anhand dessen dann entschieden wird, ob das Projekt durchgeht oder nicht. Und dann kann man sich darauf bewerben und vielleicht bewerben sich dann einfach nicht die Leute, die jetzt irgendwie interessantere oder wichtige Projekte hätten, dann eben auf diese Pots.
Okay, gut.
Also da, ich meine, solche Beispiele kann man immer finden. Es gibt es ja auch irgendwie, wenn man jetzt, keine Ahnung, bei der Bundesregierung nach Ineffizienzen schauen oder sowas, ne? Oder bei Extra 3 gibt es ja auch immer hier diese Beispiele, wie absurd einfach bestimmte Entscheidungen des Staates sind, dass da, keine Ahnung, mitten auf die Straße irgendwie ein Pöller reingebaut wird oder irgendwie sowas. Also solche Beispiele findet man immer. Ich würde mich einfach nur nicht zu sehr daran aufhängen, weil letztendlich, also diese, das sind immer nur so punktuelle Projekte, die halt hier und da vielleicht mal ein bisschen mehr helfen, da mal ein bisschen weniger. Aber letztendlich, also Ziel sollte es ja sein, dass diese Länder aus der eigenen Kraft heraus eben Kredite aufnehmen und investieren können. Und dazu muss man die Länder des globalen Südens von den Finanzmärkten emanzipieren, dass sie da jetzt nicht sofort irgendwie, sobald die sich jetzt ein bisschen mehr verschulden oder so, zum Ziel von spekulativen Attacken werden, sondern dass sie das idealerweise selbst finanzieren können. Also das müsste das Ziel sein. Und auch wenn man jetzt beispielsweise Entwicklungshilfe ins Verhältnis zu den Zinszahlungen setzt, ja, dann ging irgendwie, also 2021 war das, sodass wir die Zinszahlungen jetzt hier nicht künstlich hochrechnen, weil da waren die Zinsen noch vergleichsweise niedrig, gerade jetzt auch durch die Corona-Krise. Da hatten wir ungefähr 220 Milliarden US-Dollar, die an Entwicklungshilfe an den gesamten globalen Süden oder an die Entwicklungs- und Schwellenländer, wie es dann heißt, gezahlt wurden. So, und im Umkehrschluss mussten die aber 443 Milliarden US-Dollar an Debt Service Payments, also
Zinsen.
Genau, Zinsen und Tilgungen etc. Und da sieht man ja einfach, was da für ein Mismatch ist. Ja? Also das ist absolut, absolut verrückt, was für Relationen da sind. Und da muss man einfach schauen, dass man ein System schafft, wo die Länder aus sich selbst heraus wachsen können.
Du sagst ja, dass ein Aspekt dann Protektionismus sein kann. Beim globalen Süden, bei diesen Ländern. Was ich mich da frage ist, ich finde deine kritische Herangehensweise gegenüber dem Westen, die teile ich. Den kann man kritisieren. IWF kann man kritisieren, die US-Dollar vormacht, das kann man alles kritisieren. Aber muss man nicht auch die Staaten des globalen Südens selber auch kritisch hinterfragen? Thema Korruption etc. Angenommen, da ist dann ein Staat und wir erlauben dem, okay, du kannst jetzt Protektionismus machen. So, und dann haben wir da eine Regierung, die bisweilen korrupt ist, und du gehst in deinem Buch ja sogar noch weiter und sagst, wir müssen dort eine gezielte Industriepolitik machen, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Schlüsseltechnologien und Industrien staatlich fördert. Und dann soll diese Regierung auch noch sagen, welche Bereiche gefördert werden sollen, auch da wieder Stichwort Korruption etc. Wie soll das funktionieren?
Also im Grunde, wenn wir uns die Erfolgsgeschichten anschauen, wo Länder wirklich innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit zu Wohlstand gekommen sind, da kann man glaub ich schon dran erkennen, welchen Weg sie gehen müssen. Und ich meine, das Beispiel, was natürlich über allem steht, ist China. Und dort war es möglich, beziehungsweise natürlich hatten die auch eine andere Verhandlungsmacht. Das muss man denen, also es ist eine Frage, und die könnte man oder müsste man dann wahrscheinlich verneinen, ob das, was in China gemacht wurde, eben auf die ganze Welt oder auf den ganzen globalen Süden irgendwie ausgeweitet werden kann. Das ist natürlich schwierig, aber nichtsdestotrotz, China ist ja unglaublich strategisch vorgegangen, dann seit 79. Also es gab diese Joint-Venture-Pflicht, wo dann Technologien geteilt werden mussten. Es gab Special Economic Zones, Special Industrial Zones. Der Staat hat dafür gesorgt, dass er massiv in Infrastruktur investiert hat. Das ist letztendlich, ich sage immer so, das Rückgrat einer jeden Volkswirtschaft. Mhm. Humankapital, Straßen, Netze, das muss funktionieren. So, dass, und in den meisten, also jetzt gerade in den ärmeren Staaten, funktioniert das eben nicht. Wenn wir uns anschauen, wie die Straßennetze da ausgebaut sind. Ja, da sind vielleicht 20-30% des Netzes sind dann, wenn es hochkommt, asphaltiert. Ja, und dann kommt irgendwie eine Umweltkatastrophe, zack, werden teilweise, also jetzt gerade in den späten 10er-Jahren gab es da Zyklone in Simbabwe und Mosambik, da wurde irgendwie ein Drittel des gesamten Straßennetzes einfach weggespült. So, ja.
Aber die korrupten Regierungen, aber dann bist du ja schon wieder bei dem Punkt, jetzt finde ich deinen Punkt sehr gut, denn du wirfst ja dem Westen Arroganz vor, aber ist das jetzt nicht auch wieder typisch westliche Arroganz, weil du müsstest ja dann eigentlich, wenn du den Ländern helfen willst, dann denkt man, dann bräuchten die jetzt das und das, aber dann müssten wir eigentlich ja schon mal erst die korrupte Regierung loswerden. Aber dann wären wir eigentlich wieder genau das, was die USA jetzt ja zum Beispiel in Venezuela machen. Also das ist ja so ein, wie sagt man,
Henne-Ei-Problem.
Weil jetzt haben wir da ein Land mit einer korrupten Regierung, da läuft nichts und wir sagen jetzt, okay, jetzt machen wir Technologietransfer oder jetzt machen wir faire Bedingungen. Aber das scheitert doch trotzdem.
Ja, oder man könnte sagen, dass das dann eben die Basis dafür wird, dass dann nach hinten raus weniger Korruption entsteht. Also ich meine, man muss zunächst einmal fragen,
ist. Aber dann bin ich ja wieder in dieser Erziehungsrolle, die du ja eigentlich schon kritisierst auch.
Weiß ich nicht, ob ich da unbedingt zustimmen würde. Also der Punkt ist zum einen, ich meine auch in Ländern wie China oder so haben wir ja auch viel Korruption. So, und trotzdem konnte sich China entwickeln, weil einfach die Bedingungen dort vernünftig waren. Ich glaube auch.
Human eher nicht.
Wie bitte? Nee, die wirtschaftlichen Bedingungen. Wir fokussieren uns hier auf die Wirtschaft, okay. Nicht Demokratie oder sonst irgendwas da. Nee, also klar, die ökonomischen Bedingungen, die monetären Bedingungen, also das, ja, die Zinsen waren oftmals wirklich so, dass man ganz entspannt, also das Wachstum war deutlich höher als die Zinsen, sodass man halt gut investieren konnte und die Kapitalkosten dann gut decken konnte. Ja, also da gab es Korruption und trotzdem konnten die wachsen. So, und das heißt, wenn wir die Bedingungen verändern, würde sich, glaube ich, auch die materielle Lebenslage unabhängig vom Korruptionslevel, sage ich mal, verbessern können. Also ich meine, eine Selbstverständlichkeit müssen wir jetzt hier unter uns, glaube ich, nicht immer so mit Pathos und so, oh, ich bin jetzt gegen Korruption. Natürlich sind wir alle gegen Korruption. So, wir wünschen uns, ne, dass es eine Welt gäbe, wo das eben nicht der Fall wäre. Und natürlich ist es, ich sag jetzt mal, ne, ceteris paribus, also alles andere gleich behalten, ist es natürlich besser, weniger Korruption als mehr Korruption. Aber wenn die Korruption dort einmal, ich sag mal, endemisch innerhalb der Strukturen, so wie sie jetzt sind, da ist, da muss man halt auch sich fragen, wie man dann damit umgeht. Und ich glaube tatsächlich, wenn man es schafft, dass wirklich eine breite Mittelschicht entsteht, dass die Institutionen, die dann Korruption irgendwo eindämmen, dann daraus entstehen können, dann kommt man, glaube ich, viel schneller zu einem Punkt, wo man dann auch mehr Transparenz schaffen kann und dann auch, wenn man jetzt dann eben von den Ländern selbst heraus dann zu bestimmten Governance-Reforms kommt, dass sie im Grunde ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen können und da auch im Grunde dann einen Weg hin in Richtung mehr Transparenz etc. Bestreiten können. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass Korruptionsfälle dort, also man muss zum einen natürlich auch sagen, oft sind es ja auch mal westliche Akteure, die da auf der anderen Seite mit sind. Ne? Das sind ja immer zwei Seiten, die irgendwo mit dazugehören. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch natürlich in einer Wirtschaft, wo eine solch extreme Armut vorherrscht. Ja? Wenn jetzt 70-80% oder so von, keine Ahnung, $3 am Tag leben müssen oder so. Und wenn sich dann da irgendwelche Eliten ein paar Millionen oder so einheimsen, ja, das ist, also natürlich fällt das auch deutlich stärker auf, wie jetzt zum Beispiel in einem Land, wo du eine sehr stark diversifizierte Wirtschaft hast etc., da hast du zum einen natürlich dann auch meistens die Institutionen, um dem vorzubeugen, dass sowas passiert. Und selbst wenn, also ich meine, denken wir mal an Jens Spahn, ich glaube, das können wir Korruption nennen, also diese 3,5 Milliarden mit den Masken, die es und so.
Als Privatperson dürfen wir das sagen.
Ja, also als Privatperson, ja, okay, gut.
Vielleicht war er auch nur korrupt als Privatperson.
Ja, also ich meine, das ist ja, aber wenn man das mal ins Verhältnis, also das kann man ja, es ist ja, keine Ahnung, bei Ländern wie Sierra Leone oder sowas wäre so ein Masken, die irgendwie 40% des BIP oder irgendwie so.
Das ist
irre. Also klar, man sollte vielleicht mit einpreisen, dass da jetzt nicht alles zu 100% dann irgendwie vernünftig passen wird. Aber man muss halt schon gucken, dass man in der Breite einfach die Strukturen ändert, damit dann auch hinten raus die Bedingungen anders werden, um Korruption dann eben einzudämmen. Und da würde ich eben nicht von vornherein sagen, so, jeder Euro, jeder Dollar oder was auch immer für eine Währung muss perfekt ausgegeben werden. Weil da haben wir, glaube ich, gerade in Deutschland so ein Problem, dass wir teilweise, bevor wir überhaupt Geld ausgeben wollen, unbedingt die perfekte Lösung zuerst haben müssen, ohne dass wir zunächst einmal die ersten Schritte gehen.
Vielleicht, du hast gerade gesagt, wir alle wünschen uns weniger Korruption. Ganz selbstkritisch.
Das ist schon mal eine selber der
Korrupte. Ja, nein. Korruption macht ja aus individueller Sicht häufig Sinn, wenn ich der Profiteur bin. Das ist ja die traurige Realität. Ja. So, deshalb gibt es ja auch hierzulande Korruption. Du hast Jens Spahn angesprochen, es gibt tausende Beispiele. Und ich glaube, wenn man ein sehr lukratives, korruptes Angebot bekommt, dann möchte ich jeden mal sehen, der das ausschlägt. Okay, jetzt sagen wir mal, ich bin Staatslenker eines armen Landes. Ja, und du kommst jetzt dahin und sagst, pass auf, wir sorgen dafür, dass ihr protektorische Maßnahmen machen könnt und dass es langfristig hier besser wird. Dann kommt der Chinese und sagt, ich löse dein Problem, ich baue dir hier eine Straße und du kriegst noch 5 Millionen oder whatever. Aus seiner individuellen Sicht weiß ich nicht, wofür ich mich entscheide. Doch, ich wüsste, wofür ich mich entscheiden würde. Und es wäre wahrscheinlich nicht dein Angebot.
Weil du kriegst doch einen Flughafen obendrauf.
Es ist halt so, einmal die Idealwelt und dann halt das, was passiert in Afrika etc. Und ich finde das ja alles schön und gut, aber wir sind halt in einem globalen Wettbewerb und den können wir nicht ausblenden.
Ja, aber die Frage ist dann, also ich meine, wenn wir ein Angebot machen würden, würden wir idealerweise auf die Strukturen insgesamt hingehen. Ne? Also klar, denen ein bisschen mehr Protektionismus erlauben ist eine Sache, aber auch gerade jetzt deutlich günstigeren und stabilen Zugang zu Kapital anbieten, so dass die dann auch ja von sich aus, also ich weiß gar nicht, klar, gut, aus der eigenen individuellen Sicht schon, aber ich weiß nicht, wenn das dann rauskommt, dass er dann diesen Deal angenommen hat, obwohl der andere dann auch mit dabei war, wovon das ganze Land dann profitiert hätte, weiß ich nicht. Also natürlich, ja, es ist ein bisschen spekulativ, aber ich glaube schon, dass wenn man gerade an diese systemischen Strukturen rangehen würde, würde man halt schon in der Breite für Verbesserung sorgen und das reduziert dann auch gleichzeitig natürlich auch dann die Möglichkeiten, die man eben ja über Korruption dann für sich dann ausnutzen kann.
Sind da die Denkfehler, du hast es gerade schon eingeleitet, dass so ein bisschen wie beim Pazifismus, dass wir das alle gut finden grundsätzlich, aber dass es halt nicht funktioniert, weil es halt auf der Welt dann, es reicht ja ein Böser und wir sehen ja gerade, also Zerfall der Weltordnung kann man so sehen, aber vielleicht ist es sogar eher eine Zementierung. Wir haben gerade Trump, der ein Powerplay spielt, das uns allen schwindelig wird, der es natürlich auch machen kann, weil er halt einfach Militär, Wirtschaft, weil er halt einfach die meisten Chips am Tisch hat. China hat auch nicht so wenige Chips, Rohstoffe kommen natürlich auch noch dazu, da sind wir auch relativ dünn aufgestellt. Also ist das dann das Problem, dass es halt einfach, wir können es böse Buben nennen, wir können es Egoisten nennen, wir können es einfach Staaten nennen, die mehr Macht haben und die es natürlich einfacher haben. Scheitert es daran, also dass wir uns dann halt einfach nach den Stärkeren richten müssen? Weil wir wissen jetzt ganz genau, wenn wir jetzt einen Wirtschaftskrieg gegen die USA und China führen, dann ziehen wir wahrscheinlich den Kürzeren, oder?
Ja, das ist dann eine Frage, wie man da strategisch dann dagegen vorgeht. Also ich meine, China... Also
verlieren tun da alle dann, aber...
Ja, ja, natürlich, ja. Aber wenn wir uns mal anschauen, China, von was für einem Entwicklungsniveau die gestartet sind, also die waren ja ungefähr halb so arm wie, jetzt sag ich jetzt mal, das Durchschnittsland Afrika südlich der Sahara. Also ich glaube, 3/4 der Menschen, die da von weniger als 1,90 Dollar, beziehungsweise jetzt ja bei 3 Dollar die Linie zur extremen Armut, die da gelebt haben. Und ja, trotzdem hat man das dann eben sukzessive geschafft, sich da zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass wir in Europa...
Aber Patrick, ein Einwand dazu. China macht sicherlich vieles richtig. Ich will jetzt auch nicht die Chinesen sind so böse, aber es ist halt nun mal eine Diktatur. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Diktatorische Züge.
Ja, ja, definitiv.
Und
ja.
Jetzt, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir drei morgen in Deutschland eine Diktatur errichten, dann haben wir auch in einem Jahr Wirtschaftswachstum.
Also was
für eins. Nee, aber also jetzt mal, das klingt jetzt blöd, aber ich meine, Wirtschaftswachstum durch Zwang zu erzeugen, ist ja nicht schwer. Also das ist ja, das haben wir in der dunklen Geschichte in Deutschland auch gesehen, da gab es auch Wirtschaftswachstum. Also das allein ist ja keine Maßgabe. Anders gesagt, bist du als, wenn du ein guter, also eine gute Demokratie, ziehst du im Zweifel immer den Kürzeren, weil es die Konkurrenz halt leichter hat.
Ja,
Tato hat es halt leichter.
Ja, aber ich meine, dasselbe könnte man dann ja auch über einige afrikanische Staaten sagen, also dort wahrscheinlich... Ja,
gut, Tato kann sich auch dumm anstellen natürlich. Oder kann schlechtere Voraussetzungen haben.
Ja.
China und Angola kann man jetzt auch nicht
vergessen. Ja, oder? Das stimmt, aber genau, aber nichtsdestotrotz könnten die ja auch, wenn man so will, also irgendwie abgeschirmt vom Rest der Welt halt, was weiß ich, Geld drucken oder sonst irgendwas machen. Also... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass der Vorteil bei Demokratien eben, also es ist ja diese endlose Diskussion auch jetzt mit Acemoglu etc., ne, die dann sagen, langfristig gibt es halt schon einen positiven BIP-Effekt, weil du einfach Selbstkorrekturmechanismen in Demokratien normalerweise hast, die du in autoritären Staaten nicht hast. So. Und gut, ich meine, China ist da in ihrem Autoritarismus sehr pragmatisch. Ja, Covid-Policy sehen sie, okay, funktioniert gar nicht, zack, ne, in die andere Richtung. Wohnungsbau, haben ein paar Städte zu viel gemacht, okay, auch damit, ne, gehen sie dann sehr pragmatisch um. Und ich glaube, es ist wirklich viel mehr eine Frage, wie pragmatisch man mit den wirtschaftspolitischen Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist, wie man mit denen umgeht. Und ich glaube da schon, dass wenn man jetzt eine kompetente Bandbreite an Politikern hätte, dann könnte man auch in einer Demokratie ungeachtet natürlich der Heterogenität, der Präferenzen, die es im politischen Spektrum gibt. Aber da glaube ich auch, dass man auch dort Wirtschaftswachstum. Ich meine, wir wissen ja, woran es in Deutschland liegt. So, die Exportmärkte sind weggebrochen. Wir hatten die höchsten Reallohnverluste seit der Nachkriegszeit. Wir haben enorme Unsicherheiten. Unsere Infrastruktur ist veraltet. Also die
Sozialsysteme sind
überlastet.
Das ist ja das Problem, dass wir es alle wissen und trotzdem passiert nichts.
Genau, aber ich meine, die Probleme sind da und man könnte sie mit dem, es ist eine Frage des politischen Willens, ob man da jetzt auch teilweise.
Warum ist der nicht da? Du hast gerade gesagt, wenn wir gute Politiker hätten, wo sind die? Offensichtlich nicht da oder zumindest nicht im Amt.
Ja, oder die fühlen sich halt, also meine Erfahrung ist, dass viele von denen auch einfach medial getrieben sind und ja, dann, also man kommt nicht umhin, auch bestimmten Interessen dann mal irgendwo auf die Füße zu treten. Und da, glaube ich, rühren schon, auf der einen Seite natürlich bestimmte Interessenskonflikte und Interessen, die dann im politischen Berlin durchgesetzt werden. Also ne, Lobbyismus, ganz klar. Ich meine, wir sehen das ja auch wieder Beispiel Netzausbau. So, warum macht man dann halt nicht einfach so, dass man sagt, naja gut, dann überführen wir die Netze in öffentlicher Hand, bauen das vernünftig aus und dann geben wir noch irgendwie Haushalten und Unternehmen Preisbremsen. Also ich meine, technisch wäre das alles machbar. Aber zum einen hat man da die beiden größten Lobbys gegen sich, die Finanzlobby und die Energielobby. Das darf man nicht unterschätzen, wie stark die in die Politik reinregieren, welche Hebel die betätigen können etc. Also das ist ein Problem. Und dann auf der anderen Seite ist es dann halt auch irgendwie so ein ideologischer Dogmatismus, den wir hier haben, der uns an diesen Entscheidungen dann eben hindert. Also beispielsweise Schuldenbremse, da kam jetzt hier vor 2-3 Wochen ein Paper raus, Mainstream Economics aus den USA. Why should we care about debt to GDP ratios? So, ne? Und in Deutschland reden wir teilweise über nichts anderes, welche Schuldenquote wir jetzt irgendwie anvisieren müssten, so als wenn als wenn wir die Entscheidung unabhängig von den Auswirkungen auf den Rest der Wirtschaft treffen könnten. Von daher sehe ich die Barrieren eher im Sinne von, was sind die Machtgefüge hier? Und das ist natürlich auch was, womit China umgehen muss. Ja, also natürlich ist es ein autoritärer Staat, aber auch dort hat man beispielsweise jetzt, wenn man irgendwie die Kohle abwickeln will, enorme Herausforderungen von den lokalen Governern teilweise, die dann auch sagen, so, hey Leute, wir brechen hier die Arbeitsplätze weg, das will ich nicht, ich will die Kohle behalten. Also das gibt's da auch. Die Frage ist dann halt nur, wie man dann damit umgeht. Und ich glaube halt schon, dass man in einer Demokratie, gerade dann auch über diese Korrekturmechanismen, die es da gibt, dass man dadurch dann schon langfristig erfolgreich werden kann. Ich glaube aber nicht, dass diese, ich sag jetzt mal, Demokratisierung per se, also das ist ja, ne, wenn wir uns mal Acemoglu anschauen, seine Arbeiten, für die er dann den Nobel-Gedächtnispreis bekommen hat, also im Grunde hat er vorhergesagt, dass das Wachstum Chinas halt irgendwie verpuffen werde und abflachen werde, weil China ist eben ein autoritärer Staat und da gibt es diese Korrekturmechanismen nicht und deswegen kann das da nicht funktionieren.
Die haben sich auch schön ins eigene Knie geschossen vor ein paar Jahren mit ihrem, ja.
Genau, haben sie gemacht.
Unterfangen.
Genau.
Ich meine, es gibt auch immer mehr Politiker in Deutschland, die sich ja zum Teil chinesische Bedingungen wünschen. Thema Medienkritik und Medienabschalten, Social Media etc. Das ist ja auch eine aktuelle Debatte, die wir leider führen. Was mich interessiert, du hast gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass die Länder des globalen Süden eine breitere Mittelschicht brauchen. Eine gebildete und finanziell stärkere, breitere Mittelschicht. Wie stehst du dann in diesem Zusammenhang mit der qualifizierten Einwanderung?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der meines Erachtens in der Diskussion völlig untergeht, weil es dann eben einen gewissen Brain Drain natürlich mit sich bringt, weil ne, wenn dann, also wenn wir sagen, wir wollen qualifizierte Einwanderung haben, und auf der anderen Seite, naja, wer kann denn auswandern? Eben die Leute, die qualifiziert sind und die, die Geld haben. Und damit entzieht man denen im Grunde ja eine ganz wichtige Grundlage. Und man kann natürlich auch, ich sag jetzt mal aus individueller Sicht, ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Ingenieur bin und irgendwie in einem armen Land bin und dann ein Angebot bekomme, hey, du kannst ja auch in irgendeinem Industriestaat arbeiten, ja, und dann verdienst du halt das 5- oder 6-fache, kannst dann davon einen Teil zu deiner Familie schicken, ja, die kann dann davon zu Hause gut leben. Also das wäre ja auch irgendwie dumm, dem aus individueller Sicht dann zu sagen, so nee, das darfst du nicht machen.
Die Option auch.
Genau. Okay. aber ja, das ist ein Punkt, den wir in der Debatte völlig übergehen und wo ich dann auch teilweise auch dann darauf hingewiesen habe, dass wir das halt stärker mit berücksichtigen müssen, dass wir auch eventuell ja in unser Humankapital hier investieren müssen. Ja, und auch da, wenn man sich anschaut, wie bei uns die Schulen ausgestattet sind, Arbeitsbedingungen für Lehrer etc. Also da kann man sich teilweise auch wirklich nur an den Kopf fassen. Ja? Das ist also, ich habe da ein ganz schönes Bild vor Augen von Helmut Schmidt, als er dann auch, ich weiß gar nicht von wem, dann gefragt wurde bei irgendeiner ARD-Talkshow, so, naja, aber die Unternehmen klagen über Fachkräfte, und dann hat er nur an seiner Zigarette gezogen und meinte, ja, dann soll sie die ausbilden. So. Und da denke ich auch, dass wir auch bei uns ein so unglaubliches Potenzial noch haben, gerade bei jüngeren Menschen, die dann irgendwie ohne Ausbildung aus der Schule rausgehen oder teilweise auch jetzt in den Schulen sind, wo ja die Lehrkräfte völlig überlastet sind, wo Steckdosen nicht funktionieren, wo es von der Decke tropft, wo die Toiletten nicht benutzbar sind und so weiter. Also das ist...
Aber da sind wir jetzt wieder beim Punkt, was uns ja alle wahnsinnig macht. Also seit ich denken kann, seit ich politische Diskussionen verfolge, höre ich eins immer... Wir müssen in Bildung investieren. Komischerweise hat das in den letzten 20, 30 Jahren irgendwie nicht so funktioniert. Also wir landen noch immer wieder beim selben Problem. Warum? Es gibt ein Problem. Jeder weiß es. Es gibt in Deutschland, ich glaube, du findest keinen Politiker und keinen Menschen auf der Straße, wenn du den fragst, ja, Bildung investieren, der sagt, nein, also in Bildung investieren, das ist ja furchtbar. Niemals. Also dass wir Sachen, auf die wir uns alle einigen können, blind, besoffen, nachts um 2:30, Bürokratie auch noch. Wenn wir nicht mal das hinkriegen, also woran scheitert es denn? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht eine sehr naive Frage, aber es kann doch nicht sein, oder? Jeder Politiker fordert es, jeder Bürger wird sagen, ja klar, und es funktioniert trotzdem nicht.
Ja, es funktioniert trotzdem nicht. also ja, teilweise ist es dann natürlich auch eine Frage, dass wir, also dass es dann auch tatsächlich am Geld liegt. Also ich meine, mein Bruder ist Lehrer, von daher höre ich da immer mal wieder irgendwelche Geschichten, wie absurd das ist. Und teilweise dann auch Bürokratie kommt dann natürlich auch mit dazu, ja, wenn dann irgendwie, beziehungsweise ist nicht bei ihm, aber auch bei anderen Kollegen, die jetzt irgendwie Lehrer sind und die sich dann, was weiß ich, ihre Sportunterlagen oder Sportmaterial selber holen müssen, weil bevor die halt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Zettel ausgefüllt bekommen und dann aber gefragt wird, ja, aber warum nimmst du jetzt das und nicht das noch billigere oder sonst irgendwas, machen die das dann einfach selbst. So, von daher,
ja. Vorschlag. Du bist jetzt auch Kritiker, also du sagst Bildung, du sagst Entwicklungshilfe ist auch nicht perfekt gestaltet, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken. Warum machen wir nicht Folgendes? Staatliche Ausgaben, einfach mal auf den Prüfstand und wir gehen einfach mal wie in einem Unternehmen. Fange ich jetzt auch nicht mit dem Unwichtigsten an. Ich weiß, ein Staat ist kein Unternehmen. Das ist ein Vergleich, der vielleicht hinkt. Trotzdem, wir gehen einfach mal bei den Ausgaben, fangen oben an. Bildung, Krankenhäuser, Soziales. Dass wir einfach mal nach Prioritäten gehen und einfach mal sagen, okay, wir müssen mal ran. Und völlig egal, ob man jetzt links, rechts, konservativ, neoliberal, was weiß ich was ist. Dass einer sagt, warum gehen wir nicht mal pragmatisch ran? Gehen zum Beispiel, du sagst, das Geld ist nicht da. Also natürlich wäre es da. Also es ist nur die Prioritäten sind offensichtlich falsch gesetzt.
Ja, das weiß ich nicht. Also wenn wir uns mal das Delta der öffentlichen Investitionen anschauen, da sehen wir ja, dass die öffentlichen Investitionsbedarfe höher sind als das, was wir letztendlich ausgeben. Also ich glaube, dass es da halt schon auch an Geld mangelt. Auf der anderen Seite auch...
Gut, dann machen wir Schulden und sagen, okay, 100 Milliarden wirklich nur für Schulen.
Genau, aber ich würde auch sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich würde... und das ist halt auch was mir in der Entwicklungsarbeit immer wieder auffällt, dass ja eben diese Grundstrukturen einfach nicht vernünftig vorhanden sind und dass Märkte diese Grundstrukturen auch nicht vernünftig bereitstellen. Ja? Also ob das jetzt bei der Bildung ist oder... Bei der Infrastruktur, bei Krankenhäusern etc. Und da haben wir zum Beispiel jetzt, also mein Co-Autor Tom Krebs und ich letzten Sommer ein Papier vorgestellt, wo wir dann sagen, dass wir eben über öffentliche Beteiligungsgesellschaften, sowohl auf Bundesebene wie dann auch auf Landesebene, dann an der Schuldenbremse vorbei eben genau dafür sorgen, dass wir in den ÖPNV reingehen, dass wir in die Krankenhäuser reingehen, dass wir in Schulen sanieren etc., also die Gebäude vor allem. Mhm. Dass wir ja das über öffentliche Beteiligungsgesellschaften machen. Und ich meine, diese Modelle gibt es teilweise. Also Hamburg ist so ein Beispiel. Aber ja, in der Breite habe ich dann doch immer noch das Gefühl, dass dann auch da teilweise dann so, selbst so bei dieser ganzen Netzgeschichte, ja, wo es wirklich so, also wir haben ja auch in unseren Papieren teilweise so auf die Chicago School verwiesen, ja, die dann gesagt haben so, okay, also ne, so mit Regulatory Capture und so, das kann in öffentlicher Hand. Ja, also ich meine, mehr Marktliberal geht eigentlich nicht in dem Sinne. Und trotzdem wird da so ein Narrativ irgendwie gesponnen von wegen, als wenn man da irgendwie so einen Wettbewerb hätte, als wenn es da Effizienzgewinne durch private Anbieter gäbe und so, die es da aber nicht gibt de facto. Und da würde ich auch sagen, ja, da müssen wir jetzt halt neben, ich sag jetzt mal, diesen ganzen pragmatischen Dingen, einfach mehr Geld bereitstellen etc., auch darüber nachdenken, wie, also einfach mal auch pragmatisch darüber nachdenken, so was ist denn die Rolle des Staates halt in einer Wirtschaft so. Und wenn er dann da reingehen muss und das günstiger bereitstellen kann, qualitativ ausreichend, man muss sich natürlich auch fragen, wo die Profitlogik dann eventuell fehlgeleitet ist. Also jetzt gerade im Bereich der Krankenhäuser oder so, im Gesundheitssystem insgesamt ist ja diese Durchökonomisierung eine absolute Katastrophe. Und das sagen mir auch Leute, die wirklich, also die sind, also tiefschwärzer geht es wirklich nicht so. Meine Freunde, die da seit Jahrzehnten irgendwie CDU wählen. Selbst die sagen dann in diesen Bereichen so, da funktioniert diese kurzfristige, gewinnorientierte Logik einfach nicht, weil man hinten heraus einfach viel zu hohe Kosten hat, es viel zu teuer wird. Da gelten dann eben andere Parameter. Und ja, da ist es dann, glaube ich, auch wirklich eine Frage, wie geht man an so grundlegende Strukturen ran. Und
aber das ist doch als Liberaler das, was ich, glaube ich, auch für andere spreche, was uns verrückt macht, dass wir sind ja nicht gegen den Staat. Das wird ja immer so interpretiert, so, ja, der will den Staat abschaffen. Wenn man sagt, nee, wir wollen mehr Effizienz, dass der Staat, du hast es gerade schön beschrieben, da, wo er stark sein soll, da ist er teilweise zu schwach, wo man sagt, das soll der Staat machen, da funktioniert es teilweise nicht. Und bei irgendwelchen unwichtigen Sachen macht der Staat dann Vorschriften. Und das ist diese Disbalance, glaube ich, was viele wahnsinnig macht, dass, wie du es gerade beschrieben hast, dass sich der Staat auf die wichtigen, auf die Kernaufgaben, Energie, Bildung, da stark ist, stärker wird, da funktioniert und sich vielleicht bei anderen Sachen ein bisschen zurücknimmt. Das wäre doch die Lösung in gewisser Weise, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, oder?
Ja, also es kommt immer auf die Gesamtsituation an, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt eine Situation haben, wo, ich sage, also mir ist es halt auch egal, ob jetzt die Staatsquote, was weiß ich, bei 55 liegt oder 50 oder 45, ist mir alles Wumpe, ja. Es ist halt schon eine Frage, weil ich meine, der Staat agiert ja nicht unabhängig vom Rest der Wirtschaft, so. Und wenn man jetzt in einer Transformations- und Konjunkturkrise ist, wenn man so will, da muss der Staat dann halt eben ansetzen. So. Und ansonsten, ich meine, wenn eine Marktwirtschaft normal in Anführungszeichen läuft, dann haben wir eben das, was wir zu Zeiten des Wirtschaftswunders hatten, dass eben die Unternehmen sozusagen die Rolle des Netto-Schuldners spielen. Natürlich auch angetrieben dadurch, was wir halt in anderen Bereichen gemacht haben, ne? Also Stichwort Lohnsteigerung als Produktivitätspeitsche, dass die Unternehmen wussten, oh, wir müssen investieren, wir müssen produktiver werden, ansonsten war es das hier, ja. Also wir haben hier ständige Lohnsteigerungen so. Arbeitskräfte sind unglaublich rar, ja. Also ich meine, wir sprechen heute von Fachkräftemangel. Wenn wir mal in die frühen 70er reingehen, ja, 1972 vor dem ersten Ölpreisschock, hatten wir 400.000 offene Stellen und 200.000 Arbeitslose. So. Also ich meine, das war richtig Fachkräftemangel. Und da waren die Unternehmen dann so, dass sie wirklich investiert haben, weil sie auch von der Politik dazu getrieben wurden. Und der Staat konnte dann netto Sparer sein, kein Problem. Die privaten Haushalte haben gespart und der Außenhandelssaldo war jetzt mehr oder weniger ausgeglichen. Ein bisschen Überschüsse haben wir gemacht, aber jetzt nicht irgendwo in der Nähe, wo wir jetzt sind. So. Also das ist ja das, was man unter einer Marktwirtschaft, wenn man so will, versteht. Und was wir jetzt seit 20 Jahren beobachten in den meisten Industriestaaten der Welt, ist, dass sich die Unternehmen zurückgezogen haben als Netto-Sparer. Ja, dann haben die privaten Haushalte, die sparen, die Unternehmen, die sparen. Gut, wir hatten in Deutschland auch der Staat, der gespart hat und das Ausland hat im Grunde die Schulden für uns gemacht. Und da müsste man sich dann schon gesamtheitlich überlegen, wie man das, wenn man so will, eventuell umkehren will. Und ich glaube tatsächlich jetzt über, weil ich meine, wenn man diese Konstellation hat und so akzeptiert, dann muss man im Grunde das US-Modell fahren, staatliche Schulden ohne Ende. Wobei auch dort man natürlich sagen muss, so, das ist eine Fiskalpolitik, die kommt vor allem den oberen 5-10% zugute und ganz enorm halt ganz an der Spitze.
Aber Lohnwachstum, ganz kurzes Beispiel jetzt. Du hast doch vor kurzem hier, du hast die Zahlen besser im Kopf hier, wenn unsere Mitarbeiter mehr Geld kriegen, wie viel bleibt dann unterm Strich wirklich übrig?
Leider nicht viel.
Ja, aber das ist ja auch, lügen wir uns da nicht in die Tasche, weißt du, dann wird gesagt, ja, wir brauchen mehr Mindestlohn. Aber von dem Geld, was dann mehr, das kommt doch bei den Leuten kaum an. Also da, das ist doch auch wieder so eine, im Endeffekt belügt man sich dann selber und sagt, okay, jetzt steigt der Mindestlohn. Aber das kommt ja nicht mal bei den Leuten an. Also müssten wir dann nicht da zum Beispiel an die Steuern ran, dass man sagt, wirklich Leute, die, sagen wir jetzt einmal, bis 5.000 brutto, wirklich massivst weniger Steuern.
Ja,
weil das voll, fließt ja in die Wirtschaft dann wieder.
Wäre ich voll dabei. Also ich meine, das ist ja immer noch so dieses gängige, ne, was wir haben. So, Arbeit wird kaum irgendwo so hoch besteuert wie in Deutschland. Kapital dafür, ne, so wenig wie sonst kaum irgendwo. Und klar, da müsste man auf jeden Fall ran.
Jetzt, es gibt unterschiedliche Statistiken, aber der durchschnittliche Arbeitnehmer und der durchschnittliche Unternehmer in Deutschland ist gemessen im globalen Vergleich, also keiner wird derart hoch belastet wie der deutsche durchschnittliche Arbeitnehmer oder Unternehmer. Die Abgabenlast in Deutschland ist enorm hoch, im oberen fünften Perzentil, egal welche Statistik man rannimmt. Belgien ist da noch oben, etc. Wir können doch nicht ernsthaft sagen, wenn wir das haben, dass wir ein Einnahmeproblem haben beim Staat. Das kann ja nicht sein. Das ist doch der Elefant im Raum. Wir haben unfassbar, unfassbar hohe Abgaben.
Ja, aber ich meine letztendlich, also zum Beispiel jetzt auch die Sozialausgaben, die der Staat hat, die gehen ja auch letztendlich in die Wirtschaft zurück. Ja? Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Staat dann da irgendwo in Berlin sitzt und dann so unser aller Geld nimmt und dann halt anzündet und dann verbrennt oder so. Das landet dann natürlich ja auch wieder hinten raus in der Wirtschaft. Ne? Also jetzt gerade auch bei den, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, Bürgergeldrenten etc., das ist ja alles so niedrig. Also da hat man ja
eine Frage. Aber wir haben ja kein Wirtschaftswachstum und die Sozialsysteme sind unterfinanziert. Also darum geht's ja. Also das Geld reicht ja nicht.
Ja, aber auch da würde ich halt mal, also wenn wir auch da wirklich an die Grundfesten der Probleme rangehen. Ne? Also wir haben jetzt ungefähr, ich meine, die Sozialquote ist ja seit, keine Ahnung, also seit 2009, wo dann auch, ne, die gesetzliche Krankenkasse mit drin ist und so weiter, ist sie ja ungefähr bei 30%, so mal höher, mal schlechter, je nachdem, wie es der Wirtschaft geht. Und dann kann man halt schon sagen, naja, auf der einen Seite haben wir wirklich einen überbordenden Sozialstaat, an den Zahlen da sehen wir es nicht. Auf der anderen Seite hatten wir drastische Kürzungen, sieht man vielleicht auch nicht. Aber wenn wir uns mal angucken, was für Entitlements man hat, ja, also was man dann wirklich erwarten kann, Stichwort Renten, da gab es dann halt schon Kürzungen, ja, oder bei der Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, ja, dann ist man jetzt nach einem Jahr sofort wieder im Bürgergeld, das, was man sich da angespart hat und so, wird jetzt auch nochmal richtig hart rangegangen. Da wurde dann schon in dem Sinne real gekürzt und zugleich wurden dann so Dinge wie jetzt beispielsweise das Wohngeld erhöht, aber ich meine letztendlich, wenn man das Wohngeld bezieht, wenn man zu wenig verdient, um über die Runden zu kommen, also es ist ja auch irgendwo eine Subvention von niedrigen Löhnen, weil real ändert sich ja nichts, man bekommt mehr Geld, aber ich meine, die können es auch direkt an den Vermieter überweisen, so, ne?
Ich möchte noch auf eine Sache hinaus. Der Staat, und ich kritisiere jetzt keinen Politiker persönlich, ich glaube, das ist ein systemisches Problem, hat bewiesen, er kann mit den unfassbar hohen Einnahmen, die er hat, relativ gesehen zu anderen Ländern, nicht umgehen. Jetzt macht er Schulden. Du hast es runtergerechnet, so viel ist es dann gar nicht auf die 10 Jahre, aber trotzdem, er macht jetzt die Schulden und das hat ja auch eine Signalwirkung. So. Meine Theorie ist, dass trotz der Schulden, die da aufgenommen werden, sich an unserem Leben von uns dreien in den nächsten 10 Jahren das Thema Abgabenlast, bürokratische Belastung etc. nichts verbessern wird. Wir machen das jetzt im 4. Jahr in der Selbstständigkeit. Es hat sich nichts verbessert. Es ist nur noch komplexer geworden. Abgabenlast ist noch höher geworden. Und das ist ja die Realität. Und ich glaube, das merken die Menschen.
Ja, aber Krankenversicherung wird teurer, egal ob privat oder gesetzlich.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel, wenn man...
Die Leistung wird ja im Zweifel sogar, die wird ja nicht besser, sondern die wird ja vielleicht sogar noch schlechter.
Die wird ja sogar noch schlechter, aber das Ding ist, man muss ja auch mal gucken, also zum Beispiel, wenn wir jetzt die Abgabenlast mit den USA oder so vergleichen, ja, ich meine, da haben wir teilweise auch bestimmte, ich sag jetzt mal, unterschiedliche Rechnungssysteme. Also, dass das, was dort jetzt an privaten Gesundheitsausgaben ausfällt, das wird dann halt nicht dem Staat zugerechnet, sondern das ist privat. Aber letztendlich haben wir dann ungefähr eine selbe Sozialleistungsquote, wie man so will, wie die USA. Wobei ich glaube, wir waren sogar noch leicht darunter. Wenn man das, was man im Grunde gesetzlich oder de facto verpflichtet ist, privat ausgeben muss, anstatt dass man das halt über ein Solidarsystem regelt. Also ich sehe da jetzt nicht das große Problem, wenn sich die Löhne vernünftig entwickeln, wenn jetzt sich Energiepreise vernünftig entwickeln würden, wenn die Grundbedingungen hier stimmen. Ja, schaffen wir es ja wirklich, die Einnahmen insgesamt zu steigern. Und mein Gott, wenn dann meine marginale Belastung dann ein bisschen hochgeht, ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung.
Ja, aber stopp. Das ist jetzt super wichtig. Ich möchte jetzt uns nicht erhöhen oder sonst was. Aber am Ende haben wir hier ein Unternehmen aufgebaut, klein, Eigenkapital, keine Fremdinvestoren, nichts. Und wir schaffen Arbeitsplätze. Also aus der Sicht der Politik müsste man ja jetzt Menschen wie uns unterstützen, damit wir wachsen können. Mehr Leute einstellen können, bessere Löhne zahlen.
Ja,
aber genau das passiert ja nicht. Wächst.
Genau, also ich glaube, die Aufgabe der Politik ist es nicht, einzelne Unternehmen oder so zu fördern, sondern wirklich zu gucken, wo brauche ich
die Grundbedingungen.
Genau, die Grundbedingungen. Und dafür gibt es dann halt bestimmte Sektoren, wo der Staat eine ganz zentrale und wesentliche Rolle zu spielen hat. Das ist, ne, wir haben ja drüber geredet, Infrastruktur etc. pp. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat der Staat auch eine Rolle der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung zu spielen. So, und wenn wir jetzt im Grunde 5 Jahre Nullwachstum haben, wenn wir Exportmärkte haben, die wegbrechen, da braucht es halt irgendwo dann auch Nachfrageimpulse. So, und die müssen dann auch von staatlicher Seite aus kommen. Und ja, also ich würde mich da jetzt auch gar nicht zu sehr auf Einnahmen oder Ausgaben oder sowas beschränken wollen, sondern ich würde einfach nur wirklich dann über alles stellen, so, wie kriegen wir die Impulse in die Wirtschaft rein, damit wir wieder wachsen? So, und da hilft es halt nicht, wenn man dann auf der einen Seite sagt, gut, wir erhöhen jetzt nochmal die Einnahmen, entziehen Kaufkraft, ja, und dann machen wir mit dem Geld vielleicht nichts Vernünftiges, aber wie gesagt, der Großteil der Konsumausgaben des Staates geht entweder zurück in die Wirtschaft oder auf der anderen Seite auch so Dinge wie jetzt zum Beispiel mehr Lehrer, ist ja auch eine Konsumausgabe für den Staat, ne? Also,
nee, klar.
Ich möchte einen Punkt sagen, weil der passt gerade dazu und das hast du in deinem Buch und das war eine wilde These oder ein wilder Vorschlag. Du sprichst von der sogenannten goldenen Lohnregel, also dass Löhne staatlich oder gewerkschaftlich an die Produktivität gekoppelt sein sollen.
Ja, gekoppelt, ich würde das eher orientiert nennen, also weil letztendlich...
Wer soll das bestimmen?
Wie naja, also,
produktiv etwas ist.
Gut, wir haben, naja, da haben wir ja die Statistiken, also dann haben wir das BIP und dann teilen wir das durch die Arbeitsstunden und dann wissen wir eben, was jetzt die Produktivität ist.
Pro Berufsgruppe?
Also, Nee, Durchschnittswerte. Also ich meine, klar, wird es dann halt einzelne Sektoren geben oder so, wo die Löhne dann vielleicht zu hoch sind oder so. Aber ich meine, letztendlich muss man sich halt in der Politik, wenn man das halt, ich sag jetzt mal von aggregierter Ebene aus steuert, muss man sich halt an Durchschnittswerten orientieren. Also ich meine, Zentralbanken, ich meine, die wären ja verrückt, wenn sie halt irgendwie auf jeden Sektor gucken sollten. Nee, die haben halt eine Inflationsrate, anhand derer die sich orientieren und so machen sie ihre Geldpolitik. Und ja, da müsste man dann eben gucken, also da gibt's ja auch mittlerweile viel Literatur, wo man dann schaut, naja, also Mindestlöhne, ja, 60% des Medianlohns, da wissen wir, das hat keine negativen Beschäftigungseffekte, im Gegenteil, es hat produktivitätsfördernde Effekte und dann nimmt man auch die Sektoren mit, die jetzt vielleicht nicht für die Innovationsschübe sorgen, aber die nichtsdestotrotz halt Teil unseres Wirtschaftssystems sind. Also wir haben es ja jetzt gerade während der Corona-Krise gesehen, wie jetzt beispielsweise der Dienstleistungsbereich uns halt irgendwie ne, durch diese Krise gebracht hat. Und per se ist er jetzt so, wenn man will, nicht produktiv. Das heißt, ich finde es
aber auch, fördere ich dadurch Produktivität? Jetzt sag mal, durchschnittlich steigt die. Aber unser Mitarbeiter, also wir haben Top-Mitarbeiter, nicht falsch verstehen, das könnte jetzt auch ein richtig fauler Hund sein. Und dann merkt er, okay, ich kriege ja mehr Geld, obwohl ich mich gar nicht angestrengt habe. Also ist das nicht sogar kontraproduktiv?
Plus auf der anderen Seite die ganzen Ami-Tech-Konzerne, die zahlen ja den KI-Spezialisten Millionengehältern. 10, 20, 30, 40 Millionen. Das wird dann ja auch nicht gehen in Deutschland. Dann wird ja der KI-Top-Spezialist fast so viel verdienen wie jetzt ein normaler, herkömmlicher Fabrikarbeiter.
Ja, also wie jetzt die Gehälter im KI-Bereich aussehen, da kenne ich mich jetzt nicht gut aus.
Die sind im Silicon-Welle extrem.
Aber ja, das glaube ich auch, aber nichtsdestotrotz kommt ja wieder auf die Frage zurück, wie steuert man eine Gesamtwirtschaft? Und gibt es ja mittlerweile genug Empirie, die eben zeigt, dass eben so Dinge wie jetzt Mindestlohneinführung oder Steigerung eben diese Effekte haben können. Also ne, das ist empirisch mittlerweile recht fest. Und auf der anderen Seite sind auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, also ich komme ja auch theoretisch, auch da glaube ich flassbeckianisch geprägt, von der Schumpeter-Seite aus. Und wenn wir uns mal
sehr vereinfacht vorstellen, so wie Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist, die behalten die Produktivität, wie sie ist, ne? Also die von der Produktionsstruktur, was sie machen, das behalten die so und senken dann die Löhne. So sinken die Lohnstückkosten. Das andere, was sie aber machen können, ist, die Löhne bleiben gleich und die erhöhen die Produktivität. Auch das senkt die Lohnstückkosten. Und dann ist es eine Frage, wie man es schafft, dass Unternehmen vor allem im Wettbewerb über diesen zweiten Hebel stehen. Und das Wichtige ist dann dabei, insgesamt dann auch ein System zu schaffen, jetzt gerade in Europa wieder, wo die Unternehmen wissen, dass sie im Grunde nur über diesen Hebel langfristig überleben können. So, das bedeutet dann natürlich auch nochmal, dass man jetzt beispielsweise, da haben wir auch ein Papier zu geschrieben, dass man Direktinvestitionen eben dann auch mit reinnimmt in diese Lohnregel rein. Und das sollte einfach so ein Orientierungswert sein, weil ich meine, in Deutschland kommt man dann natürlich direkt mit Tarifautonomie und Sozialpartner und Grundgesetz, weiß nicht, Paragraph 8 oder 9 oder irgendwie sowas, dass der Staat sich dann da raushalten muss und so. Aber letztendlich, also das ist interessant, dass das halt immer dann darauf hingewiesen wird, wenn es halt irgendwie um Lohnsteigerungen geht, ne? Also beispielsweise Mindestlohn erhöhen. Aber wenn es halt darum geht, Löhne zu drücken, dann ist es plötzlich egal. Ne? Also wenn wir uns die frühen Nullerjahre anschauen, wie massiv die Politik die Gewerkschaften unter Druck gesetzt hat, wie massiv da eingegriffen wurde, dass man beispielsweise aus Tarifverträgen aussteigen konnte, wenn die eigene Wettbewerbsfähigkeit irgendwie gefährdet war und so. Also ne, da ging das irgendwie. Und ich glaube, da gibt es halt schon bestimmte Hebel, wenn man jetzt sagt, gut, wir erwarten, was weiß ich, 1% Produktivitätswachstum, dann gucken wir mal, dass wir im Durchschnitt nächstes Jahr bei 3% Lohnsteigerungen sind. Das heißt, ne, insgesamt haben wir dann 1% reales Wachstum, 2% Inflation, alles gut. So, ne? Also dann ist man dann genau dort, wo man dann sein will, dass man auf der einen Seite dann eben die Kaufkraft stabilisiert, auf der anderen Seite aber auch die Preisentwicklung stabilisiert.
Aber jetzt mal ein wichtiger Punkt, jetzt Großkonzerne kann man jetzt natürlich nicht sind wir noch ein Startup, sind wir keins mehr, ist egal, auf jeden Fall. Ist egal, ich glaube, der Vergleich hinkt, aber das Problem ist ja immer so ein bisschen, der Unternehmer wird ja gern so dargestellt nach dem Motto, ja, der presst noch die letzte Zitrone raus und Lohndumping und hier und da. Also bei uns, jetzt mal ganz einfach beschrieben, wenn es bei uns gut läuft, haben wir letztes Jahr auch gemacht, dann denken wir jetzt nicht, wie den Mitarbeiter, wie kann ich den jetzt noch mehr, so, was kaufen wir für eine neue Peitsche und wie können wir den jetzt drücken, sondern denken wir, okay, wir haben sogar Gehalt erhöht, ohne dass der Mitarbeiter fragen musste. Mhm. Also
ja, und ihr seid
auch Unternehmer, die denken so.
Genau.
Weil du gerade gesagt hast, die Wirtschaft steuern. Jetzt mal ganz wildes Experiment. Kann ich nicht über die Rahmenbedingungen steuern? Ich spinne jetzt mal rum. Wir sagen jetzt, wir sind in einer Riesenwirtschaftskrise. Jetzt sagen wir 3 Jahre, wir setzen einiges auf Hold. Wir setzen Einkommensteuer auf Hold. Sagen wir vielleicht bis 100.000 Euro. Ich spinne es mal rum. Wir nehmen Schulden auf, machen die größte Einkommensteuerreform. Die Leute haben ab morgen, die würden wahrscheinlich denken, was ist denn jetzt los in Berlin? Die spinnen ja, das muss ja eine Ente sein. Du hättest eine Stimmungsbombe, die Leute würden konsumieren, die Unternehmen würden auch mehr Geld verdienen, würden dann im Zweifel sagen, okay, es läuft, es würde konsumiert. Also da heizt sich doch so eine Maschine an, dann denkt doch keiner über Lohndumping nach. Oder natürlich gibt es immer irgendwelche Unternehmen, es gibt natürlich auch bei Unternehmern schlechte und Schweine, so wie in jeder Branche. Aber kann ich nicht über diese Rahmenbedingungen einfach schon verdammt viel steuern?
Ja, ich würde schon sagen, dass es auch ein bisschen mehr ist als Rahmenbedingungen, wenn man dann sagt, dass der Staat wirklich Schulden aufmacht.
Konjunkturprogramm.
Genau, Konjunkturprogramm, Infrastrukturprogramm etc. Klar, also ich bin jetzt auch kein Verfechter davon, dass der Staat irgendwie bis ins letzte Detail da irgendwo rein regiert, absolut nicht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt halt so bestimmte Grundparameter, die einfach erfüllt sein müssen, weil letztendlich alle Menschen in irgendeiner Form an dieser Wirtschaft teilhaben oder zumindest auch teilhaben sollen. Das entspricht ja auch so ein bisschen unserem Wertebild. Und wenn ich mir mal anschaue, keine Ahnung, wenn ich in Genf zum Friseur gehe, dann weiß ich, dass er halt über 30 Franken
die Stunde
verdient. Ja. So, genau. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn man halt nur, ich sag jetzt mal, auf die Produktivität der Aktion schaut. Ja? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie mit irgendwelchen digitalen Scheren meine Haare schneiden. Die schneiden genau meine Haare wie in Berlin. Von daher hat man einfach in der Schweiz insgesamt ein höheres Lohnniveau, auch aufgrund der höheren Produktivität dort. Und entsprechend zahlt man die Leute dann auch vernünftig. Und ich glaube, in Deutschland, wenn wir jetzt irgendwie über den Mindestlohn sprechen oder so,
Ich weiß jetzt nicht, bei was für einem Niveau wir gesamtwirtschaftlich in der Produktivität sind. Ich glaube, es sind so um die 55 oder 60 Euro so grob in dem Rahmen. Gesamtwirtschaftlich, ja. Und wenn man dann da keine 13 oder 12 Euro Mindestlohn zahlen kann, dann sage ich so, sorry, habt ihr das falsche Geschäftsmodell. Also, ne, das ist, man stellt einfach bestimmte Regeln auf, an die sie sich zu halten haben, bestimmte Parameter. Und dann ist es jetzt nicht so, dass hier irgendein Beamter kommt und euch sagt, naja, aber jetzt hier solltet ihr bei dem und dem Mitarbeiter so und so, ne? Also das absolut nicht. Aber man muss eben ja, an bestimmten Eckpfeilern, sage ich mal, ansetzen und den Rest kann man von mir aus auch gerne laufen lassen, ohne diesen ganzen Blödsinn und das ganze Klein-Klein, was ich glaube auch ja gerade so diesen Diskurs über Bürokratieabbau etc. So anschlussfähig macht, weil das, was ihr mit Bürokratieabbau meint, das kann ich euch auch sagen, das ist in Berlin, die Lobbyisten, die meinen damit ganz was anderes meistens. Ja? Also wenn man dann wirklich da fragt, naja, was meint ihr denn konkret? Da geht es in erster Linie um den Abbau von Arbeitsstandards, von Umweltstandards und so weiter. Und habt ihr natürlich eine ganz andere Vorstellung davon, ne, was ihr mit weniger Bürokratie haben wollt. Aber nichtsdestotrotz, weil die meisten Menschen eben, wenn sie an Bürokratie denken, eben auch mit diesem Irrsinn irgendwie assoziiert werden. Also das macht so ein Diskurs dann natürlich unglaublich anschlussfähig und dann auch natürlich dann politisch leichter für die reaktionäre Lobby, da halt dann wirklich Druck zu machen, dass dann eben die Regulierungen abgebaut werden, die im Idealfall die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausmachen.
Bürokratieabbau ist, glaube ich, auch, ja, ist auch ein missbrauchtes Wort mittlerweile. Jeder versteht was anderes drunter. Aber allein fängt ja schon mal an, Digitalisierung. Da gibt es ja auch in Europa Länder, Estland, die das vormachen. Da gibt es ja so viele Hebel im Zweifel als Unternehmer, ob das jetzt steuerlich ist, dass du im Zweifel halt, du kannst ja geprüft werden, aber das könnte man ja alles. Ich sage jetzt besser nichts. Wir hatten letztes Jahr nicht. Ja, nee, also es ist auch die Vernetzung. Also du musst ja zig Sachen. Also das Problem ist ja, der Staat weiß ja theoretisch alles über dich, aber wenn dann was geprüft wird, dann weiß er auf einmal gar nichts. Mhm. Du musst dann an fünf verschiedene Stellen fünfmal und denkst dir, eigentlich wissen die doch Bescheid. Eigentlich müssten. Also da gibt's so viele Sachen, wo man so viel Zeit sparen könnte.
Ja, und ich meine, beim Sozialstaat
gezogen muss ich persönlich zum Amt rennen, um meine Meldeadresse. Also das meine ich, dass sowas heutzutage nicht digital. Ja. Da sind wir halt auch, ja, ich will es nicht sagen, ja. Steinzeit, aber wir haben, da gibt es ja so viele, ja, Winkel.
Aber da kommen wir wieder darauf zurück, auf das Anfangsthema, ne? Wir müssen hier unsere Hausaufgaben machen und ja, da wird absolut uns kein Freihandelsvertrag mit XY helfen oder doch nochmal die Hoffnung, dass nach Trump vielleicht sich die transatlantischen Beziehungen doch irgendwie normalisieren. Da müssen wir einfach wirklich gucken, dass wir hier in Europa unsere Hausaufgaben machen und alles andere, das ist dann. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, ist dann einfach ja. Makulatur.
Ja. Gut, dass du da bist. Jetzt, ich muss noch zum Amt. Hätte ich fast vergessen. Sonst gibt's Ärger hier. Sonst werde ich noch beugehaft, weil ich mich nicht umgemeldet habe. Nee, Spaß beiseite. Vielleicht noch ganz kurz, weil du bist jetzt kein Fan von Milei. Ich will das noch ganz kurz ansprechen. Ich kann auch diese Glorifizierung nicht haben, so nach dem Motto, oh, wir müssen jetzt hier Milei nachmachen in Deutschland. Du hast vorher auch Griechenland angesprochen. Jetzt weiß ich, dass Griechenland, jetzt heißt ja, die wachsen wieder stark. Ich weiß, das Niveau ist, wenn man das mal vergleicht, rauszoomt, dann ist das Niveau jetzt nicht berauschend. Aber unterm Strich haben sie sich auch wieder gut erholt. Milei haut da, jetzt, ich weiß, es ist pauschal jetzt alles kurz und klein, da werden sicherlich auch Fehler gemacht. Aber wir sind ja in diesem Tunnel drin, ja, wir machen irgendwie gar nichts und in 10 Jahren, wenn es so weiterläuft, dann reden wir wahrscheinlich genau über dieselben Sachen wie heute. Muss man nicht mal, wenn man disruptiv ist, vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass dann Sachen vielleicht ein bisschen kaputt gehen, dass man die danach wieder kittet, bevor wir einfach jetzt 10 Jahre lang gar nichts machen und auch nichts Gutes?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wie wenn ich in einem Auto sitze, ob das eine gute Idee ist, gegen eine Wand zu fahren oder so, ne? Also, ich meine.
Aber die Lage war ja vor Milei auch nicht gut.
Die Lage vor Milei, die war nicht gut. Wobei auch dort, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, teilweise dann lese, wir hatten sozialistische Strukturen in Argentinien, und dann schaue ich so, nee, also schaut euch mal an, wie viele Missionen beispielsweise der IWF in den 90er Jahren dort hatte. Der hat im Grunde das gesamte Programm für die geschrieben. Und auch danach war immer und immer wieder der IWF mit an Bord bei allen Entscheidungen. Beiden Fehlern, die argentinische Regierung da auch gemacht hat. Klar haben die auch selbst viel Blödsinn gemacht.
Aber es gibt ja dann die Beamten, die nicht arbeiten. Klar, das ist halt für viele dann so natürlich, der Inbegriff des Sozialismus. Ja,
ja, ich würde dann aber auch jetzt
über die Begriffe kann man sich streiten.
Ja, aber ich würde dann auch da wieder jetzt nicht auf irgendwelche Einzelfälle oder sowas eingehen, weil die findet man immer. Und man sollte jetzt die Politik, glaube ich, nicht an dem einen Fall ausrichten, wo dann irgendwo, keine Ahnung, der eine Beamte oder die zwei Beamten, lass es sein, oder drei, ist auch egal, ja, dann nicht arbeiten. arbeiten oder keinen Bock haben zu arbeiten. Ist genauso wie beim Bürgergeld, finde ich es halt auch falsch, wenn man die kompletten Strukturen halt auf diese paar tausend Totalverweigerer da ausrichtet und dann alle wirklich in Geiselhaft
nimmt. Nee, okay, geschenkt. Aber trotzdem, das Problem ist ja, den Menschen ging es vorher nicht gut. Jetzt kommt Milei und alle sagen, der hat es gegen die Wand gefahren. Also die Frage ist, wie kommt man denn aus einer Wirtschaftskrise raus? Irgendwas wird man ändern müssen.
Ja,
also einfach nichts machen ist ja auch keine Option.
Also ist es auch nicht. Argentinien ist natürlich auch in sehr, ich sag mal, schwierigen Strukturen mit drin. Ne? Also die erwirtschaften ja 0, ich weiß nicht wie viel Prozent des BIP, also es ist wirklich 0, irgendwas. Aber sind halt über ein Drittel des gesamten IWF-Landings ist halt an Argentinien raus so. Ne? Also diese Strukturen, auch jetzt natürlich Milei, der wäre ja schon pleite gewesen, wenn es halt nicht die Intervention der USA gegeben hätte, die ihm da im Grunde über die Runden gerettet hat, jetzt mit den Wahlen im Herbst. Also
Argentinien war früher aber auch auf pleite. Also das meine ich, dass
ja natürlich,
das ist ja quasi jetzt, ja.
Genau. Also aber auch da hatten die natürlich, also wenn wir uns mal anschauen, Argentinien, massive Krise zu Beginn der Nullerjahre, danach extrem stark abgewertet, über Exporte konnten sie dann recht stabil wachsen und dann, gut, kamen die alten Probleme dann wieder. Die haben, glaube ich, auch durch die Erfahrung, die sie gemacht haben, jetzt auch diese Vertrauensverluste in die Währung etc., also wenn du dir mal anschaust, wie extrem hoch dollarisiert diese Wirtschaft dort ist, da ist es klar, dass es im Grunde nur leichte Veränderungen braucht und schon ist das Land in einer unglaublichen Katastrophe. Es ist ähnlich wie in der Türkei, die auch sehr schwierige makroökonomische Bedingungen haben, die damit dann aber ein bisschen besser umgehen. Aber in Argentinien ist es wirklich so, sobald wir jetzt irgendwie eine Zinswende haben in den USA oder so, 2018 war das ja auch schon so, ne, dann flieht wirklich das dort angelegte Kapital. Man hat dann einen Wechselkurs, der im freien Fall ist. Das treibt dann wieder die Inflationsrate nach oben. Das sorgt dann wieder dafür, dass die Zentralbanken ihre Zinsen extrem erhöhen müssen. Während Corona hatten wir dann genau das Gleiche. Also ich meine, die sind dann natürlich in Strukturen gefangen, wo es extrem schwierig ist. Und da bräuchte es von außen eine Hilfe, eine Intervention, ähnlich wie die USA das gemacht haben, dass sie gesagt haben, naja, ne, wir stabilisieren eure Wirtschaft, sodass es hier jetzt kein Chaos gibt. So, das war ja so ein whatever it takes. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass unter anderem durch die Politik von Milei, diese radikalen Kürzungen, wo die Inflation ja auch nochmal extrem nach oben gegangen ist, das hat den realen Wechselkurs massiv nach oben getrieben.
Aber danach ist ja auch extrem gefallen.
Ja, aber es ist immer noch, also die letzten Zahlen, die ich mir angeschaut habe, war letztes Jahr, glaube ich, November, da war die Währung in Argentinien immer noch 20% überbewertet oder so. Also ich meine, mit sowas kann man nicht auf den Weltmärkten konkurrieren. So, das geht nicht, keine Chance. Und da bräuchte es dann halt eben einen strukturierten Prozess, einer geordneten Abwertung. Aber das kriegt man eben nur mit ich sag jetzt mal, Strukturen hin, wo es dann auch diesen glaubwürdigen Backstop gibt, dass diese Länder nicht den Kapitalmärkten völlig, völlig ausgeliefert werden. Und ansonsten ist in Argentinien, auch das haben Heiner Flassbeck und ich in einem Artikel mal gezeigt, wenn man sich da die Lohnentwicklungen anschaut, die korrelieren extrem stark mit der Inflationsrate. Also auch dort bräuchte es dann mal so eine Institutionalisierung einer Sozialpartnerschaft, wenn man so will, dass man sagt, Leute, hier, Stichwort goldene Lohnregel, ja, wir machen das jetzt nicht so, dass, wenn es dann halt mal einen Inflationsschock gibt oder so, gut, dann müssen wir da irgendwie durch, dann müssen wir da gucken, wie wir da langfristig rauskommen. Aber dann machen wir das jetzt nicht so, dass wir die Löhne dann plötzlich 30-40% dann nominal hochsetzen, weil letztendlich wälzen das dann die Unternehmen auf die Preise über, dann bekommt man Inflation und dann bekommt man dann eben diese ganzen Probleme, mit denen man da konfrontiert ist. Aber ja, wie gesagt, das, was Milei da macht, das ist nicht wirklich klug. Und wir sehen ja auch, also die Prognosen waren ja super rosig, ja, IWF, OECD, 3,5, 4, 5, 6% für die kommenden Jahre. Auch dort haben sich die Aussichten natürlich massiv eingetrübt, weil die Frage ist, naja, woher sollen denn die Impulse für das Wachstum kommen? Der Staat, den zerstückelt Milei ja gerade, ne, hast ja gesagt, schlägt alles kurz und klein. Haushalte hatten eine massive Inflationskrise, Verarmung etc. Auch dort massive Unsicherheiten aus dem Ausland, was denen zu Beginn der Nullerjahre das Wachstum gebracht hat. Wird auch nichts kommen mit so einer stark überbewerteten Währung. Naja, und dann, also was für Unternehmen mit so einem Wechselkurs, die werden natürlich auch nicht investieren. Nachfrage inländisch ist nicht da und ne, dann stehen die Zeichen eben auf bestenfalls Stagnation. Und das ist jetzt auch, was wir in Argentinien erleben.
Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, es ist natürlich, es ist nicht einfach, das ist klar, aber es gibt ja schon auch positive Signale. Also es wird ja schon auch es wird schon auch investiert in Argentinien. Also das ist halt ein sehr gemischtes Bild, finde ich.
Ja, ich finde, Milei ist immer eins der besten Beispiele, um zu zeigen, wie gerne Narrative so ausgelegt werden, dass es passt.
Ja, genau.
Je nachdem, wo man steht. Es
ist, ja, also was mir da aufgefallen ist, also weil, ne, über Argentinien reden wir ja extrem viel über Inflation, logisch bei der Geschichte. Und was ich spannend fand zu beobachten war, ich glaube, da war Habeck noch Minister und dann hat er irgendwie gesagt, naja, die Inflationsrate geht zurück und hat dann halt auf die Verlaufszahlen verwiesen, also von Monat zu Monat. Und dann kam Springer, Idiot, du musst von Jahr zu Jahr gucken und bla 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 bla. Und sich, ne, also so, und dann bei Argentinien waren es die gleichen Leute, die dann nur auf die Verlaufszahlen geguckt haben. Ja, wo man sich sagt, so, naja, aber schaut euch das mal im Jahresvergleich an. Ne? Da hatte Milei in seinem ersten Amtsjahr irgendwie eine Inflationsrate von 220% oder irgendwie sowas. Ne? Also
das sieht man immer wieder, dass je nachdem, wo man politisch steht, dass man Narrative so oder so deutet. Das ist leider ein Problem in unserer Debattenkultur. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gespräche mit allen führen und auch mit Ökonomen, mit spannenden Ökonomen, sehr, sehr sympathischen Ökonomen, die auch vielleicht andere Blickwinkel haben. Deswegen machen wir das ja auch.
Auf jeden Fall.
Nicht in meiner eigenen Suppe schwimmen.
Und ich glaube, das Wichtige ist, man kann sich ja auch von jedem was rauspicken. Also, dass wir mal rauskommen, zum Beispiel bei Milei ist ja immer das Problem, dass dann, du hast es ja gerade angesprochen, entweder der macht alles kaputt oder der macht alles richtig. Also man kann sich ja vielleicht einfach mal ein, zwei Sachen rauspicken. Zum Beispiel, er hat ja diese, ich glaube, war das die Weinwirtschaft, die Verordnungen zusammengestrichen. Die Inhalte kenne ich jetzt nicht, aber er zeigt, dass gewisse Sachen möglich sind. Und ich finde, in Deutschland haben wir sehr gerne die Ausrede, geht nicht. Und es gehen dann, das ist ja das Faszinierende, Trump und Milei, völlig wertfrei, ob es gut oder schlecht ist, aber sie zeigen, es geht sehr viel. Und wenn wir uns dann mal nur ein bisschen daran ein Beispiel nehmen, es geht ja nicht darum, was sie machen, sondern dass man einfach mal sagt, okay, diese Ausrede geht nicht, vielleicht ein bisschen weniger geht nicht in Deutschland und vielleicht ein bisschen mehr.
Ja. Wie hat Precht gesagt, wir Deutschen haben einen Kontinuitätsfetisch.
Ja, ich glaube, das kann man so unterstreichen, wobei ich dann da natürlich sagen würde, ja, dann aber bitte die richtigen Sachen machen und nicht einfach mit der Kettensäge durchgehen, weil das ist
Skalpell, Skalpell können wir uns doch einigen, oder? Ein kleines Skalpell zumindest mal.
Ja, aber es ist dann halt auch, wenn man jetzt dann aber das ist dann halt auch wieder, wenn man dann kürzt in der Wirtschaftskrise, also es müssen jetzt Impulse kommen.
Das Skalpell kommen. Muss ja nicht, das kann ja auch einfach ganz gezielt, das kann ja einen Schnitt setzen und danach wird's quasi kann ja befreien. Also ich meine jetzt gar nicht kürzen, ich meine jetzt einfach nur kürzen sicherlich, aber halt so, dass es danach mehr wird. Also worüber wir heute gesprochen haben, einfach Kräfte freisetzen. So würde ich es.
Ja, da kann man aber auch Sachen, also wenn man Dinge vereinfachen will, ne, also Stichwort Sozialstaat, ist es ja auch so, dass es, also man muss dann auf 100 verschiedene Ämter gehen und sich hier rum bewerben, darum bewerben und dann wird geprüft, ob man Pfandflaschen sammelt und so weiter. Und das ist dann ja auch schon so eine absurde Vorstellung, dass man halt wirklich jeden Euro möglichst effizient ausgeben soll, woraus dann das Paradox erwächst, dass dann halt das System insgesamt wirklich unübersichtlich und kompliziert wird. So. Und wenn man da sagen würde, mein Gott, wir vereinfachen das jetzt.
Absolut.
Kann auch sein, dass es hier und da dann mal ein paar Euro mehr kostet. So, who cares? Ja? Anstatt, dass man dann wirklich bei den Bürgergeldempfängern an die Tür klopft und sie dann für 1,20 Euro zur Arbeit zieht oder wie sowas.
Ja, also zum Beispiel Arbeitsamt ist auch sowas in diesen Zeiten, ganz ehrlich, jetzt will ich nicht abdriften, kommen wir langsam zum Ende, aber zum Beispiel Arbeitsamt, ich weiß nicht, ob man das heute noch braucht. Ich hatte neulich eine interessante Begegnung mit Uber-Fahrer, Kroate, hat Englisch gesprochen, ist seit einem Jahr hier, war sehr sauer, weil er keine Arbeit findet, hat dann gemeint, er ist zum Arbeitsamt und die Frau da war sehr schockiert, dass er quasi schon wusste, was er will, fortbildungsmäßig, die war quasi schockiert, ist jetzt anekdotische Evidenz, dass er sich nicht einfach nur Geld abholen will. Also zum Beispiel ein Arbeitsamt heutzutage in Zeiten von Digitalisierung, weiß ich nicht, ob man da nicht einfach, weil wie gesagt, die Leute, die dann Ansprüche haben, vereinfachen. Ich weiß nicht, ob die jetzt jede Woche dreimal zum Amt rennen müssen. Mhm. Also, dass das Arbeitsamt gefühlt auch nur noch so eine Verwaltungsstelle ist für, okay, du musst da hin, kriegst dann dein Geld. Da gibt's 500 verschiedene Leistungen, genau. Also, das meine ich mit Skalpell.
Können wir sicherlich machen, ja.
Den Laden zusammenhauen, die Leute kriegen ihr Geld und das einfach viel, viel billiger.
Ja.
Also, das glaube ich.
Können wir sehr gern machen.
Also, sehr gut.
Ein schönes Ende und ich möchte noch mal die Zeit nutzen für alle, die noch dran sind, um auch noch mal kurz Werbung zu machen. Für alle, egal wo ihr steht, irgendwie politisch oder so, das ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch, weil es andere Aspekte mal mit reinbringt. Zerfall der Weltordnung von Patrick Kaczmarczyk.
Schön, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Und ich hoffe, euch hat's gefallen zu hören oder zu schauen. Danke und gerne ein Abo dalassen, um solche Videos nicht mehr zu verpassen. Und gerne auch einen Daumen und natürlich Kommentare. Ich glaube, da haben wir ordentlich Stoff geliefert für Diskussionen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.